go up for Kobe Bryant. Kobe Bryant just took the gravity out of the target set.
I think this is going back to Joe Johnson.
4 seconds left. Double overtime. Nets looking for the win. Johnson the step back.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von eurem NBA-Podcast ins Gesicht von Staudemeyer. Mein Name ist Dirk Funk und mit in der Leitung darf ihr mal natürlich nicht fehlen aus Hamburg, Arne Thegen am schönen Samstag. Tatsächlich zweimal hintereinander unseren eigentlich eingeplanten Donnerstag-Upload verpasst, aber die Streak ist trotzdem noch im Rennen. Also einmal die Woche IGVS ist auf jeden Fall schon seit längerem am Start und das ist eine schöne Sache. Und dann wünsche ich dir jetzt mal einen schönen Samstagmittag, Tegli, und frag dich direkt mal, wie es dir geht, Alter.
Ja, moin Marcel, bienvenidos. Mir geht's sensationell natürlich. Ich freue mich, dass wir uns mal wieder am Samstag zusammengefunden haben. Der Donnerstag ist ein bisschen krachig im Moment, aber wenn wir dafür kompensieren und jedes Mal den Samstag rauslatten, ist das ja auch völlig in Ordnung. Mir geht's gut, du. Ich habe irgendwie wieder eine anstrengende Woche hinter mir, aber hab's ein bisschen ausgepennt. Hab dann das Wochenende irgendwie einklingen. Gibt's das einklingen? Ausklingen?
Sollte es eigentlich geben, nicht, ja. Aber benutzt man wahrscheinlich.
Ich hab das Wochenende einklingen lassen, hab mir schön ein paar Brötchen vom Bäcker geholt, hab mir einen Tee gemacht. Ich bin ziemlich kaffeefrei seit einer Woche. Das müssen wir vielleicht auch nachher nochmal thematisieren.
Heute ist
eine Episode Kaffeeklatsch dabei.
Dich irgendwie? Als
wir hatten das schon mal.
Dass du mal 2 Wochen ohne Koffein.
Das ja, man rest in peace.
Mich. Also bin ich sehr gespannt.
Rest in peace, die guten alten Tippspielbestrafungen, die es damals noch gab. Ja, diesmal aber freiwillig. Also diesmal ist es, na sagen wir, 40% freiwillig. Also können wir vielleicht nachher, es ist eine Ausgabe Kaffeeklatsch dabei. Vielleicht müssen wir sie irgendwann in Teeklatsch umbenennen, denn im Moment bin ich wirklich komplett kaffeefrei. Aber ansonsten geht's mir blendend. Ich hoffe, dir geht's ähnlich gut, mein Lieber.
Ja, das müssen wir eigentlich direkt ausdiskutieren. Das ist wirklich eine krasse Sache mit dem Koffein, aber mir geht's gut. Ich bin natürlich aber wie immer irgendwie noch ein bisschen verklatscht und leicht müde. Und das ist leider ein Zustand, Thema Koffein und wahrscheinlich auch Koffein-Abuse, der halt dazu geführt hat. Also ich denke auch mal an gestern. Ich hatte gestern einen relativ turbulenten Tag und musste auch für meine Verhältnisse zu einer absolut unchristlichen Zeit aufstehen, nach einer relativ langen Nacht. Und ja, wir reden von 8 Uhr morgens, aber ich war halt auch einfach erst aus gutem Grund und nicht nur irgendwie wegen Scheiße und Fortnite irgendwie um 3 Uhr nachts erst im Bett. Ich habe bis dahin noch ein bisschen gehasselt, musste dann um 8 Uhr morgens raus. 5 Stunden Schlaf sind für mich der Horror, ne? Sag ich ganz ehrlich, kriege ich nicht hin. Ich höre immer wieder Leute, die das wirklich super sagen, die sagen, ey, 6 Stunden, das reicht mir locker. Ich weiß auch, dass das dein Alltag natürlich ist, dass du mit Sicherheit nicht viel mehr, also von Montag bis Freitag irgendwie als 6 Stunden bekommst. Du kriegst das, glaube ich, so semi gut hin. Also von 1 bis 10 kriegst du das wahrscheinlich so 3 gut hin, würde ich mal behaupten.
Ich bin locker
immer
eine 6,5.
Was du für Augenringe immer rockst.
Ja, Optik. Optik ist das eine, Gefühl ist das andere. Concealer regelt, auf jeden Fall.
Ja, Concealer regelt. Also wir brauchen irgendwann auch echt mal ein Concealer-Sponsoring. Also schon alleine für dich, damit du dann nicht mehr so viel horrende Summen monatlich ausgeben musst. Teurer als die Handyrechnung, teurer als das tote Abo bei McFit, ey, die Concealer-Rechnung von Arne Thegen. Sehr, sehr schön.
Nee, aber 10er im Monat kostet dieses Ding, das kannst du dir, muss ich mal vorstellen.
Ja, und dann habe ich gestern Morgen, natürlich, was habe ich gemacht? Also ganz stumm, weil ein kleiner Zuckerboost, wenn du irgendwie liefern musst, ist ja auch nicht schlecht, bin ich in Penny reingegangen und habe mir so richtig räudig so ein Rockstar Energy geholt. Also in diesem, der wirklich... Die sind ja wirklich heftig, also die ziehen dir eigentlich die Zähne auch, die blompen direkt raus, weil er ja so, ich meine, Cola ist süß, aber so Rockstar Energy ist nochmal ein ganz anderes Level, hat aber natürlich eine gute Portion Koffein drin und in der Kombination mit Zucker sollte dir das eigentlich einen Push geben. Dazu gab es bei mir aber auch noch schön 2 starke schwarze Kaffee und ich schwöre dir, es hat original keinen Effekt gehabt. Also diese Portion Koffein hat bei mir keinerlei Impact mehr. Also wirklich Net Rating minus, ja eigentlich plus minus 0, eher minus 2 sogar. Also es ist grausam und von daher werde ich dir wahrscheinlich mal folgen müssen und wirklich auch mal Koffeinabstinenz für so 1-2 Wochen predigen müssen.
Lass es uns mal zusammen machen, dann können wir es ja auch auf unseren toten Instagram- und Twitter-Kanälen wieder raushauen. Das kann man da wieder, wobei du bist zurückgekommen, ich habe das gesehen, du hast diesen Podcast, den wir gerade aufnehmen, angekündigt. Also Chapeau Klack auf jeden Fall erstmal an dich. Ansonsten zum Thema Koffein, ja, ich glaube, das ist, bei mir ist es natürlich irgendwie dem geschuldet, dass ich 10-12 Jahre lang jeden Tag 8 bis 12 Tassen Kaffee getrunken habe, was wahrscheinlich nicht gesund ist oder mit Sicherheit nicht gesund ist. Und meinen Körper, glaube ich, dazu gebracht hat, dass ich komplett immun gegen Koffein bin. Also es gibt keine Koffeinmenge mehr, die bei mir irgendeine körperliche, physiologische Wirkung hat. Von daher ist es eigentlich nur noch Placebo und ist mit Sicherheit auch für den Magen-Darm-Trakt nicht so wahnsinnig gesund, wenn man sich irgendwie diese Bitterstoffe im Koffein oder im Kaffee da jeden Tag in 1,5 bis 2 Liter Mengen irgendwie reinjagt. Von daher habe ich es jetzt mal versucht. Bisher fahre ich damit okay, aber es kann definitiv jederzeit sein, dass ich zum kompletten Kollaps komme und irgendwie unausstehlich werde, nicht mehr pennen kann oder, weiß ich nicht, gar nicht mehr wach sein kann oder was auch immer. Also ich bin gespannt. Bisher, die Streak is alive. Ich glaube, es ist der 7. Tag heute. Das ist halbwegs vernünftig. Bin gespannt. Wenn ich mitten im Podcast irgendwann anstrengend werde, dann liegt es auf jeden Fall am Koffein.
Oder auch eventuell an ein, zwei anderen Gründen, die man so vielleicht im Intro gehört hat. Aber das werden wir später natürlich mal gucken. Heute ist natürlich wie immer eine ganz besondere Episode, weil das soll eigentlich jedes Mal für unsere Hörer so sein, wenn man bei IGVS reinschaltet. Aber wir haben auch thematisch ein bisschen was Besonderes vor. Erstmal unsere Highlight-Rubrik, unsere neueste Rubrik. Blinker links feiert mal wieder ein Comeback. Zum dritten Mal haben wir sie im Programm. Arne ist da heute wieder gefragt. Ich habe mir schön 10 Rapid Questions da wirklich überlegt. Und da wirst du deine Antworten aber wie aus der Pistole geschossen raushauen müssen. Also bisher ist das sehr, sehr gut angekommen. Das sollte wieder ein Highlight werden. Und natürlich haben wir auch basketballtechnischen Highlight dabei. Wir werden weiter so ein bisschen fernbleiben von diesen ganzen Daily-Aktionen. Also vielleicht teilweise hauchen wir da ein, zwei Sachen bei Blinker links so ein bisschen an, werden das im Nachhinein besprechen. Aber finde ich, gibt es aktuell interessantere Sachen, als sich jetzt wirklich über die Spiele in den letzten 3 Tagen zu unterhalten. Und zwar ein epischer Moment ist es immer wieder, wenn man eigentlich, und klar, man muss ja auch immer clever sein bei so einer Podcast-Geschichte, wir wollen jetzt zum Beispiel unsere NBA Awards nicht unbedingt raushauen, wenn es jeder schon gemacht hat, nämlich nach den 82 Spielen. Wir haben eigentlich für uns immer pro Saison uns die Aufgabe auferlegt, den Moment zu finden, in dem wir sagen, unsere Awards sind jetzt wirklich in Stein gemeißelt und egal, was jetzt noch in den x verbleibenden Spielen passiert, da wird nichts dran gerüttelt, das bleibt alles, wie es ist und diesen Moment haben wir tatsächlich erreicht und unsere Awards sind fertig. Von daher werden wir euch heute vorstellen. Also natürlich der MVP-Titel, da gab es ja jetzt nochmal was Akutes, über das wir sprechen müssen, ob das eventuell was geändert hat und vielleicht für dich jetzt auch den MVP-Titel die letzte Nacht in Stein gemeißelt hat oder eben nicht, wird sehr, sehr spannend. Also alle Awards, Most Improved, Sixth Man of the Year, Coach of the Year und so weiter, werden wir später besprechen oder werden wir jetzt besprechen und ich freue mich sehr drauf.
Ja, geht mir ähnlich. Ich habe mich noch nicht bei allen entschieden, sage ich dir, wie es ist. Das ist jedes Mal das Gleiche, wir nehmen auf und ich habe noch ein paar Wackelkandidaten und mache mir im Verlauf des Podcasts meine finale Meinung, weil es doch ein, zwei Stellen gibt, wo ich mir sehr unsicher bin, wo ich eine Argumentation und einen Case für mindestens 2 Kandidaten habe und einfach bei mir gefühlt noch nicht weiß, welches Argument ich höher gewichte. Das wird nachher am Ende wieder live dazu führen, dass ich mich dann sehr impulsiv darauf festlege und damit dann leben muss, aber damit bin ich die letzten Jahre ganz gut gefahren. Von daher freue ich mich drauf. Hinten raus haben wir, ich habe es eben schon gesagt, auch nochmal wieder eine Off-Topic Rubrik mit am Start, Kaffeeklatsch mit Tegli und Fünkli, 3 Knallerthemen. Also theoretisch dieses Mal könntest du dich wirklich für alle 3 Themen entscheiden und es wäre ein halbwegs vernünftiges Gespräch. Das ist nicht immer so, manchmal muss ein bisschen
das Glück war spielen,
dass du dich für das Richtige. Es war bisher nie so, das stimmt. Aber diesmal danke, Shoutout an gala.de, bunte.de und an Francie. Die hat nämlich dieses Mal ihren Fingerabdruck in der Vorbereitung der Rubrik Kaffeeklatsch dabei. Also freu dich auf eine ganz besondere Episode. Ja, soweit zum Ausblick heute. Ich bin maximal hyped auf jeden Fall. Mit welchem Award wollen wir anfangen, mein Lieber? Hast du irgendwelche Wünsche? Hast du Präferenzen? Heute geht alles wie es, nix wie es muss. Alles kann,
dann guck ich doch jetzt mal in mein fein wirklich sortiertes und schön gemachtes Word-Dokument. Hört, hört. Also diesmal wirklich kein Krach mit meiner eigenen Schrift. Da muss man auch, ja, das ist clever von mir. Das werde ich jetzt, glaube ich, auch häufiger machen. Und ich weiß es nicht. Also ich würde fast sagen, dass wir mit dem MVP sogar anfangen könnten. Ich finde dieses Aufsparen hinten raus finde ich auch immer ein bisschen schwierig und ich glaube, gerade weil wir es ja eben auch schon angeteasert haben mit dem, was passiert ist und wir reden natürlich von James Harden, ist es halt die große Frage, hat James Hardens historische Nacht gestern mit mal wieder 60 plus dazu geführt, dass sich da eventuell was geändert hat, weil ich glaube, wir hatten beide vorher und auch viele, viele andere einen anderen Kandidaten, jemand, der sogar auch da historisch was liefern würde, weil er jemand ist, der aus Europa kommt, also da werden wir jetzt drüber sprechen müssen.
Da werden wir drüber sprechen müssen. Wir haben das Ganze in so einem Zwischenstand-Race vor ein paar Wochen schon mal gemacht. Da war es bei mir relativ eindeutig, war ich bei Giannis. Damals, da war bei mir auch genauso eindeutig, wie Giannis damals die 1 war, war Harden bei mir die 2. Und dann gibt's eine Tier drunter halt irgendwie die Currys, Paul Georges, weiß ich nicht, Jokic's, Embiid's, Kawhi's, dieser Welt, wen auch immer man da alles mit reinwerfen wollte oder reinwerfen will. An den beiden Tiers hat sich für mich nichts geändert. Für mich ist es nach wie vor ein Two-Man-Race, beziehungsweise mittlerweile ist es für mich ein klares Two-Man-Race. Also dieser Abstand zwischen Jani und Harden, den ich vor ein paar Wochen noch etwas deutlicher gesehen habe, ohne dass das jetzt 2 verschiedene Tiers gewesen wären, aber das war für mich verhältnismäßig einfach, mich festzulegen. Der ist auf jeden Fall kleiner geworden und der wird aktuell, und das ist schon so ein Thema, was da bei mir eine Rolle spielt, gefühlt wird der wöchentlich oder täglich oder dreitäglich, wie auch immer, wird der etwas kleiner. Also wenn man diesem Recency Bias, The Trend is Your Friend folgt, dann ist man wahrscheinlich mittlerweile schon bei Harden. Ich bin es tatsächlich noch nicht. Mein MVP der Saison 2018-2019 ist und bleibt Giannis Antetokounmpo. Und du hast es eben schon angesprochen. Für mich gibt es auch nichts, was passieren kann in den letzten 7, 8, 9, 10, 11 Spielen, was daran noch ernsthaft was ändert. Deswegen haben wir uns entschieden, die Awards jetzt schon festzulegen. Ich bin sehr gespannt, wie du das hast. Was ich erstmal dazu sagen muss, weil uns immer mal wieder auch so latenter Harden-Hate unterstellt wird und das, glaube ich, einfach nicht berechtigt ist. Bin nicht sein größter Fan, du glaube ich auch nicht. Das hat bei mir einfach mit seinem Game zu tun, dass mir das nicht besonders viel Freude macht, mir das anzugucken, sondern eher tendenziell körperliche Schmerzen bereitet, so isolationsgetriebenen Basketball zu gucken. Das ändert nichts daran, dass der Kerl absurden Basketball spielt und dass er definitiv einen Case hat. Das war so das, was ich in den letzten Wochen gelesen habe, was mich so ein bisschen gestört hat, dass selbst Leute, die ich eigentlich schätze, was ihre Basketballanalysen angeht, da irgendwie immer noch auf dem Zug waren, dass es keinen Case für Harden gibt. Und den Case wiederum kann man ehrlicherweise eigentlich nicht mehr machen. Es gibt definitiv einen Case für James Harden gerade. Ich finde, er ist nicht stark genug. Ich sehe den Case für Jani etwas stärker. Werde auch gleich begründen, warum. Will aber erstmal von dir hören, wie du jetzt so diese letzten Wochen gesehen hast. Also gerade die letzten 2, 3 Wochen, die Rockets nochmal richtig am Rollen. Die Bucks gar nicht am Abrollen, gar nicht am weniger Rollen, aber irgendwie nicht mehr so ganz die Storyline. Die coasten da so vorne, coasten im positiven Sinne auf einem absurden Niveau. Reiten diese Saison jetzt so aus, auf einem wahnsinnig hohen Niveau, sind nach wie vor das beste Team der Liga, zumindest was den Rekord angeht, machen da eigentlich nicht wirklich was falsch, aber so dieser Trend, der schwappt schon Richtung Harden. Wie hast du diese Diskussion in den letzten 2, 3 Wochen erlebt?
Ja, der Trend schwappt. Ich glaube, wir haben es jetzt auch zum ersten Mal erlebt. Das ist jetzt nicht sonderlich viel wert, aber ich glaube, bei der offiziellen NBA Kia MVP Ladder hat James Harden nach seiner letzten Nacht offiziell übernommen. Und natürlich, es war ja auch historisch. Will Chamberlain, Kobe Bryant, Michael Jordan waren vorher die einzigen Spieler, die in einer Saison mehrfach 60 plus gescored haben. Und jetzt gehört James Harden auch in diese Riege. Das ist krass. Und was er gemacht hat, ist natürlich auch unfassbar. Und das ist auch großartig. Und deswegen nochmal Thema James Harden Hate. Darf man uns echt so nicht anrechnen. Also wir haben das jetzt auch schon wirklich mehrfach gelobt und gesagt und ich bin inzwischen auch wirklich der Meinung, kein anderer Spieler der Liga, nicht LeBron James, nicht Stephen Curry, nicht Kevin Durant, könnte das machen, was James Harden jetzt wirklich während dieser Saison so konstant macht, nämlich sich wirklich sein Team Nacht für Nacht, zumindest offensiv und eigentlich auch exklusiv offensiv, auf den Rücken zu schnallen und einfach konstant diese 40-plus-Nächte einfach aneinander zu reihen. Das liegt zum großen Teil daran, dass er einfach dieses überragende Talent hat, was ihn aber gleichzeitig auch so ekelhaft macht, halt einfach pro Nacht so, ja, 20 Mal an die Linie zu gehen und sich da einfach schon, ja, oft einfach so knapp die Hälfte von diesen besagten 40 Punkten holt. So, und den Rest holt er sich natürlich mit seinem großen Talent als Isolation-Scorer und dann reißt du so historische Nächte aneinander. Das ist großartig, aber ich finde, im Vergleich zu Giannis reicht es mir dann hinten raus auch nicht. Also wir haben lange Saisons wirklich diskutiert, ob es richtig ist, immer nur dieser Ansatz, oh, bester Spieler vom besten Team. Das wäre jetzt der ganz klare Case für Giannis Antetokounmpo, nur dass wir auch nicht nur das haben. Ich meine, auch Giannis Stats sind einfach der absolute Wahnsinn. Und für mich in den letzten Wochen passiert bei Giannis jetzt gerade das, was LeBron James, glaube ich, seit Jahren erlebt. Wir nehmen es als selbstverständlich wahr, wenn man in den Boxscore guckt und man sieht einen Sieg der Bucks und man sieht eine Statline von Giannis, da liest man 29, 9, 7 und irgendwie 3 Blocks und 2 Steals. Und dann sagt man, ja, ist halt ganz normal Giannis, aber du guckst dann halt einmal kurz ein paar Threads weiter runter und siehst halt, James Harden hat 60 gescored. Also das ist dann im Zweifel ein bisschen spektakulärer, aber für mich geht dann dabei wirklich unter, was Giannis einfach weiter für ein brachiales Niveau abreißt. Und es ist ja nicht ein Team, was mit Selbstverständlichkeit das beste Team der Liga ist, und zwar mit großem Abstand. Es ist ein Milwaukee Bucks Team, was ja letztendlich dann natürlich mit dieser ganzen Neuformierung, mit dem neuen Coach, die große Überraschung ist. Und das wird von einem Mann getragen und das ist Giannis Antetokounmpo und der auch stats-wise einfach Historisches liefert. Von daher gibt es für mich, und das ist eigentlich der größte Punkt, zu wenig ein Case gegen Giannis. Das, was Harden macht, ist großartig und ich glaube, ein Punkt, über den wir reden müssen, ist, was ich jetzt auch schon öfter gelesen habe, ist es vielleicht doch noch so ein bisschen der Harden-Hate, weil ich habe so gehört und das will ich dich direkt fragen, was wäre, wenn Stephen Curry 36 scoren würde? Was wäre, wenn LeBron James 36 scoren würde? Wäre da der Case nicht irgendwie viel klarer und wären da die Leute nicht viel eher bereit zu sagen, ja, natürlich ist das jetzt der Glaskar-MVP?
Boah, weiß ich nicht, finde ich wahnsinnig schwer. Es gibt sicherlich Gruppierungen, in denen ist das so, bei denen hat er per se einen schwereren Stand, weil er halt James Harden ist und weil er nicht Stephen Curry ist. Mit Sicherheit ist das so und er ist eher ein Typ, der polarisiert. Das tut ein Curry auch, aber ein bisschen auf eine andere Ebene. Curry ist eigentlich eher so Typ Everybody's Darling, der dann trotzdem irgendwie so Fanlager hat, die den Kerl nicht abkönnen. Aber das ist bei Harden schon eine andere Dimension. Mag sein, dass er es da tatsächlich ein bisschen schwerer hat, was vermutlich nicht fair ist. Ändert für mich nichts daran, dass so rein objektiv, sofern es denn sowas gibt, bin ich komplett bei dir. Da gibt es einen riesen Case für James Harden und ich finde, bin mittlerweile an der Stelle angekommen, wo ich einen Vote für Harden nicht mehr falsch finden würde. Vor ein paar Wochen hätte ich das falsch gefunden. Mittlerweile finde ich, kann man das machen und das ist kein falsches Vote. Ich würde es anders machen, weil ich dann andere Argumente schwerer gewichte als die man für Harden ins Feld führen kann, keine Frage. Dass er da irgendwie jemand ist, der nicht unbedingt, dem nicht alle Herzen in der Liga zufliegen, das ist mit Sicherheit so. Da hat er, ohne ihm das da blaming-mäßig hinlegen zu wollen, auch seinen Anteil dran. Das spielt dann irgendwo auch eine Rolle. Ich würde aber nicht so weit gehen und zu sagen, dass man ihn da insgesamt irgendwie unfair behandelt und dass ein Curry mit der gleichen Statline jetzt der klare Frontrunner wäre. Also das geht mir dann ein kleines bisschen zu weit. Ist ja nur auch nicht so, als hätte James Harden noch nie einen MVP-Titel gewonnen. Also da müssen wir auch drüber reden. Wenn das denn so wäre, dann wäre es ja letztes Jahr schon schwer geworden. Man kann einen Case machen, dass seine Saison dieses Jahr deutlich nochmal einen Schritt stärker ist als die in der letzten Saison. Das gilt für Jani aber auch. Von daher ist das für mich dann auch nicht das allerletzte Argument, was man da reinwerfen kann. Weiß ich nicht, wie siehst du das? Also hast du das Gefühl, dass er da wirklich, dass ihm da übel mitgespielt wird, dass er ungerecht behandelt wird, dass ein Curry mit der gleichen Metrik, wenn du die beiden tauscht, jetzt die klare Eins wäre? Also hast du da eher so das Gefühl?
Ein bisschen schon, das muss ich zugeben. Und ich weiß auch nicht, wie es bei mir wäre. Also so ein kleines bisschen spielt da einfach ein bisschen was mit. Bei Harden, man nimmt es viel zu selbstverständlich, wie er scored. Ich habe es ja jetzt gerade schon beschrieben, was ihn eigentlich so besonders macht und was ihn auch so einzigartig tatsächlich macht. Ja, es ist auch eine hypothetische Diskussion, weil wir werden es bei Stephen Curry wahrscheinlich nie sehen. Aber die große Frage, ob es unfair ist und ob das einfach auch historisch im Vergleich irgendwie was ist, was eigentlich nicht sein darf, da finde ich, ist eine gute Parallele da, die wir auch schon vor über 10 Jahren mal gesehen haben. Und wahrscheinlich wird es James Harden so ergehen, wie es Kobe Bryant ergangen ist, 2006 nämlich, als Kobe ein mehr als durchwachsenes Lakers-Team mit 45 Siegen gerade noch so irgendwie in die Playoffs getragen hat und zwar 36 ebenfalls auch gescored hat. Aber wo war er im MVP-Ranking? Da war er Platz 4 einfach mal. Und gewonnen hat ein Steve Nash, der mit seinem Suns-Team einfach wesentlich mehr Erfolg hatte und da einfach eine von der Storyline vielleicht noch ein bisschen spektakulärere Saison gespielt hat. Also es ist schon mal passiert und ich finde, es ist auch berechtigt, dass es nochmal passiert. Und einen Punkt haben wir ja bisher auch wirklich komplett außen vor gelassen. Natürlich ist James Harden der beste Offensivspieler in dieser Saison, das auch mit Abstand und das auch völlig zu Recht. Aber wir müssen halt auch über Defense reden. Und da ist natürlich absolut gar kein Vergleich. Also ich will nicht spoilern, aber Giannis Antetokounmpo wird auch nochmal beim anderen Award für mich relevant werden. Und allein der Fakt gibt ihm ja wirklich, ob du jetzt Defense, Offense 30-70 wertest oder 50-50 oder meinetwegen auch nur 10-90, dann darfst du selbst auch diese 10% nicht außen vor lassen. Und da hat Giannis einfach auch mit seiner Defense nochmal so einen eklatanten Vorsprung, den du mit reinberechnen musst. Und dann nochmal ist der Case für mich nicht stark genug, gerade wenn man einfach vergleicht, dass natürlich ist es überragend, dass Harden diese Rockets, die durch viele Verletzungen da wirklich ja schon mal kurz davor waren, in Diskussion zu kommen, schaffen sie die Playoffs überhaupt, dass er die jetzt letztendlich klar zum Homecourt trägt, ist sensationell. Aber auf der anderen Seite steht ein Bucks-Team, das so auch keiner erwartet hat und die einfach mal knapp 10 Wins mehr haben.
Das ist am Ende auch, sind das die beiden Argumente, die bei mir den Unterschied gemacht haben. Also ich habe das hier mehr oder weniger, habe die beiden so ein bisschen tatsächlich in so eine Exit-Tabelle durchgerankt, um dann irgendwann, weil sie bei mir wahnsinnig eng beieinander sind, um dann am Ende des Tages wirklich für mich zu schauen, was sind die Metriken, die Argumente, die für mich am schwersten wiegen. Und das war immer so in der Vergangenheit. Für mich ist Defense bzw. Two-Way-Game einfach wichtig. Ich bewerte das vielleicht auch individuell höher als andere Leute das vielleicht tun. Und für mich ist Team-Record auch wichtig, immer gewesen. Das gilt auch für andere Awards. Das gilt dann am Ende des Tages auch im MVP. Und wenn ich zwei Jungs habe, die offensiv eng beieinander sind, Harden hat da die Nase vorn, aber jetzt auch nicht irgendwie drei Galaxien vorne, weil das, was Jani offensiv macht, einfach auch absolut absurd und historisch ist. Harden hat da die Nase vorn. Defensiv müssen wir nicht drüber sprechen. Da ist Jani jemand, der Defensive Player of the Year Kaliber hat, wenn er es denn bei vielen oder manchen vielleicht auch ist. Da ist er einfach meilenweit vorne. Das ist kein Knock gegen James Harden. Der hat eine andere Aufgabe dieses Jahr. Der kann mit der offensiven Last, mit einer 40% Usage in der Offense, da kannst du defensiv, kriegst du kein Bein mehr auf den Boden. Also das würde ich ihm nicht mal persönlich irgendwie festmachen. Aber Giannis bringt es halt an beiden Enden. Plus sein Team ist klar besser. Inwieweit das jetzt an Jani oder an Harden liegt oder man die beiden tauschen könnte oder nicht oder doch, spielt am Ende keine Rolle. Wenn zwei Jungs in vielen, vielen Ebenen extrem eng beieinander sind und einer dann in zwei Sachen für mich klar die Nase vorn hat, dann ist das das Argument, was mir dann reicht, um Giannis zum MVP zu machen. Egal, was in den letzten Spielen passiert. Und wenn James Harden jetzt noch 60-Points-Games hat in den letzten Spielen, dann ist es so. Dann ist es Chapeau, Klack bis nach Meppen. Aber das ändert nichts an der Grunddiskussion, bei mir jedenfalls nicht. Von daher ist es bei mir Jani an 1, Harden an 2. Und in der Tier dahinter, da kannst du machen, was du willst. Also eine klare Nummer 3 gibt's bei mir nicht. Wenn ich mich entscheiden müsste und setze mir Pistole auf die Brust, würde ich wahrscheinlich sogar Stephen Curry wählen, der massiv underrated ist, was seine Saison angeht dieses Jahr. Da kannst du für mich aber auch einen Paul George, einen Kevin Durant, einen Jokic, einen Kawhi, einen Embiid, da kannst du so ein bisschen machen, was du willst. Also die Tier ist dann für mich extrem eng beieinander. Unser beider MVP anscheinend Giannis, und ich glaube, da haben wir auch verhältnismäßig gute Karten, dass das am Ende auch in der Realität so sein wird.
Ich bin sehr gespannt. Also ich bin mir wirklich nicht sicher, was passiert. Weil einerseits haben wir in den letzten Jahren erlebt, dass es so ein einfach unter denjenigen, die da wirklich entscheiden, so einen leichten Bias gegen James Harden teilweise gibt. Andererseits sehen wir aber auch wirklich, und das habe ich ja auch schon mehrfach erwähnt, unter all diesen in Anführungsstrichen Experten, die da entscheiden dürfen, haben wir teilweise irgendwelche Local Radio Hosts aus, ich wollte gerade Milwaukee sagen, in dem Fall müssen wir uns auch keine Sorgen machen, was Giannis angeht, aber halt aus sonst wo, die im Zweifel wirklich entweder nicht genug informiert sind oder ich mache mir ein bisschen Sorgen, ob die dann progressiv genug sind, zu sagen, ey, ich gebe jetzt das erstmal A, einem Europäer, B, einem jungen Spieler und C, jemanden, der noch nicht mal eine Playoff-Serie in seiner Karriere gewonnen hat. Also es ist ja auch ein heftiger Schritt, den Giannis jetzt irgendwie macht. Es wäre auch etwas, was ich immer noch irgendwie verarbeiten müsste, dass Giannis Antetokounmpo tatsächlich der MVP der NBA ist, aber es wäre einfach eine geile Story. Sportlich ist es aber einfach verdient. Von daher hoffe ich, dass es passiert. Ich denke auch, dass es passiert, aber ich glaube, dass es knapper wird, als du jetzt vielleicht gerade denkst. Also bin ich gespannt. Um es nochmal kurz zu erwähnen, die Ballot voll zu machen mit 5 Leuten. Ich war ewig bei Stephen Curry an 3. Ich hatte ihn zwischenzeitlich auch mal vor Harden an 2, nur dass sich das natürlich relativiert hat. Und weil Curry jetzt zumindest in den letzten Wochen ein bisschen nachgelassen und sein statistischer Case für seine Verhältnisse historische Saison nicht mehr ganz so da ist, habe ich ihn ein kleines bisschen runtersliden lassen, und einfach nur, weil ich es verdient finde, habe ich jetzt auf meinem imaginären MVP-Ballot habe ich Jokic an 3 gesetzt und Paul George an 4.
Stabil. Gefällt mir gut, aber da ist, glaube ich, wirklich viel, da kann man viel machen, da kann man viel richtig und wenig falsch machen auf den Positionen dahinter, was das reelle Voting angeht. Klar, bin ich bei dir. Also ich glaube, du wirst die Voter haben, die einfach gucken, oh, wer ist der Topscorer der Liga? Ich glaube, den wähle ich. Du wirst aber auch die haben, die immer noch ganz klassisch Best Player on the Best Team gehen. Du wirst die haben, die einen Europäer irgendwie per se ein bisschen eher mit Argwohn betrachten, was solche Votings angeht. Du wirst aber auch die haben, die natürlich irgendwie nach Narrativ gehen und dann sagen, hey, so ein junger Kerl wird jedes Jahr besser, trägt ein Team, was man jetzt nicht unbedingt auf dem Zettel hatte, wirklich 60 Wins zu holen, da ganz nach vorne in der Liga, dann wähle ich halt den. Du wirst die haben, die natürlich auch persönliche Präferenzen reinwerfen, das darf man ja nicht vergessen. Also das ist ja nicht irgendein Algorithmus oder irgendwelche Bots, die da wählen, das sind halt Leute. Und wenn der eine James Harden nicht geil findet, aus was für Gründen auch immer, dann wird er den halt nicht wählen. Also so, man muss sich ja nicht der Illusion hingeben, dass das ein 100% halbwegs vermeintlich objektiv sachliches Voting ist. Von daher kann da, glaube ich, relativ viel passieren. BK Ref sieht, glaube ich, gerade 53% Wahrscheinlichkeit bei Giannis, das war auch schon mal deutlich höher. Vielleicht ist es so am Ende das Ding, wenn die Saison jetzt noch 25, 30 Spiele gehen würde, dann würde Harden das Ding vielleicht am Ende holen, weil der Team-Record enger zusammen wäre und er weiter so ballern würde. Wenn man die ganze Saison betrachtet, glaube ich, dass das Voting dann nicht ultra eindeutig, aber schon recht klar für Jani ausfällt. Aber schauen wir mal.
Ja, so ein bisschen eine eigene Agenda habe ich natürlich auch, weil ich muss ja zugeben, dass ich bei meinem Auftritt bei The Zone vor der Saison relativ prominent rausgehauen habe, dass ja, mild hot statement, dass James Harden meiner Meinung nach nie wieder einen MVP-Titel gewinnen wird. Also wäre schon irgendwie blöd, wenn er jetzt direkt back-to-back gehen würde.
Trotzdem hat er dir das Ding auch mal komplett mit Anlauf ins Gesicht gelegt in dieser Saison, das muss man auch dazu sagen.
Ja. Wobei, dass die Rockets schlechter sind als in der letzten Saison, das habe ich auch schon die ganze Zeit vorher gesagt. Zumindest das ist eingetroffen, das muss man mir auch mal lassen.
Chapeau, Klack, also den gönne ich dir. Ich würde sagen, wir springen eine Rubrik weiter, sonst wird das wieder ein 6-Stunden-Podcast. Ich habe mich noch nicht entschieden, was wir machen. Und vielleicht machen wir was, was man relativ einfach abhandeln kann. Der Rookie of the Year, müssen wir nicht wahnsinnig lang drüber diskutieren. War vor ein paar Wochen Luka Doncic, ist immer noch Luka Doncic, wird Luka Doncic sein. Bei mir, bei dir und bei der Majority, bei der Mehrheit der Votern wird das Luka Doncic sein. Und das auch vollkommen zu Recht. Auch wenn für mich an Platz 2 Trae Young da wirklich dicht herangekommen ist. In den letzten Wochen die Dreierquoten sich ein bisschen angeglichen haben. Der eine kommt von oben und drückt seine Richtung 33%, der andere kommt von unten und drückt seine Richtung 33%. Also auch da ging auf Twitter wieder relativ viele interessante Vergleiche rum, ob denn nicht eigentlich jetzt Trae Young der Rookie of the Year sein müsste, weil ihr doch, also ihr im Sinne von, das hörte man aus dieser Ecke, ihr habt doch damals die Dreierquote als irgendwie das Argument ins Feld geführt. ist dann auch wieder zu schwarz-weiß, ist halt NBA-Twitter über die ganze Saison gesehen. Gibt es nur eine einzige richtige Antwort auf die Frage, wer der Rookie of the Year ist, und das ist Luka Doncic. Ist halt ein bisschen schade, dass dieses Rennen, zumindest jetzt diese Saison, so ein bisschen in diesem, ja, in dem Race to the Bottom, in diesem scheiß Tanking-Rennen halt so ein bisschen untergeht, dass es mir immer schwerer fällt, da wirklich irgendwie noch was zu bewerten. Also wie soll ich denn die letzten Spiele von Trae Young, das ist noch ein bisschen einfacher, weil die Hawks gerade eher wieder ein besseres Team sind und so ein bisschen gewinnen und nicht hardcore tanken. Bei den Mavs ist es schwer zu bewerten. Die verlieren irgendwie trotz einem guten Luka Doncic, aber das ist alles so ein bisschen schwer in Kontext und in Perspektive zu setzen. Von daher, glaube ich, ist es jetzt auch halbwegs egal, was da die letzten 10 Spiele bringen über die ganze Saison. Und das ist letztlich dieses Voting, da ist es Luka Doncic, und da kann man sich eher darüber diskutieren und drüber unterhalten, wer dann die Plätze 2, 3, 4 und 5 sind. Das ist vielleicht eine spannendere Debatte. Ansonsten ist es Luka, oder?
Ja, definitiv. Aber es ist definitiv spektakulär auch und erwähnenswert, wie sehr Trae Young die Lücke dann doch auch, ja, überraschenderweise geschlossen hat. Weil man muss es ganz klar sagen, Trae Young war einfach in der ersten Saisonhälfte, in den ersten 3 Monaten, total scheiße. Und deswegen gibt's da auch keinen Vergleich und kann er da nicht mehr aufholen. Aber die letzten 3 Monate, nämlich seit dem 1. Januar, seit 2019, muss man auch sagen, ist Trae Young ganz klar der Rookie of the Year. Also wenn du seit Januar das Ganze bewertest, dann ist er das. Und dann sieht's auch statistisch jetzt schon spektakulär aus. Und das auch für ein Hawks-Team, was zumindest ordentlich competed hat, also die auch rein vom Record her jetzt nicht eine komplette Mülltonnen-Team sind. Also wir sehen hier Stats seit dem 1. Januar bei Trae Young, 21,4 Punkte, 43% aus dem Feld, viel wichtiger aber 38 von draußen, 8 Assists, 4 Rebounds. Und das, wie gesagt, für ein Hawks-Team, ja, was teilweise ansehnlich war. Und Doncic ist natürlich ein bisschen undankbar. Einerseits könnte man sagen, ja, es ist jetzt vergleichbarer, weil er ähnlich wie ein Trae Young jetzt viel mehr Last auf den Schultern hatte, seitdem die Mavs hardcore tanken und viele Spieler abgegeben haben, die vorher noch Qualität reingebracht haben bei den Mavs. Und seitdem sind Doncics Quoten ganz klar runtergegangen, gerade auch seine Dreierquote seit dem 1. Januar unter 30% sogar. Sieht da nicht mehr ganz so gut aus, aber ich glaube, jeder, der Doncic beim Basketballspielen zugeguckt hat, auch in den letzten Wochen, auch wenn die Stats runtergegangen sind, das ist ganz normal. Auch bei Doncic haben wir jetzt da vielleicht eine leichte Rookie Wall gesehen, ist es über die ganze Saison hinweg einfach noch so viel Qualität, und zwar sehr, sehr gute Qualität, dass es natürlich kein Weg an ihm vorbeigeht. Und es war eine großartige Saison von Luka Doncic, und ich sehe das eher ja nicht als Diskussion, auch jetzt Doncic abzuschwächen und sagen, ja, vielleicht ist er doch nicht so gut, sondern eher erfreulich, dass wir neben vielen, vielen, vielen interessanten Kandidaten, die wir jetzt wirklich in dieser Rookie-Class 2018 gesehen haben, auch noch einen Trae Young damit zunehmen können, bei dem ich auch wirklich sehr, sehr viel Potenzial schon vor der Saison gesehen habe. Die Struggles waren erwartbar, und dass er jetzt so schnell, nämlich in der zweiten Saisonhälfte, da schon einen großen Schritt machen konnte, seine Entwicklung, ist für mich einfach eine super News für die NBA und schön für die Hawks, dass wir jetzt wahrscheinlich auch in 5 Jahren vielleicht nicht mehr ganz so sehr drüber reden müssen, dass sie es mit Doncic so krass verkackt haben, weil sie vielleicht nicht Superstar Luka Doncic haben, aber mit Trae Young jemanden, der meiner Meinung nach auch ein Star werden kann und dann dazu noch einen guten Draftpick bekommen haben.
Aber damit du dich nicht wieder selber loben musst, was deine Preseason-Analysen angeht, du hast bei Trae Young immer wieder, wurdest nicht müde zu betonen, dass das jemand ist, bei dem man vor allem dieses elitäre, potenziell elitäre Playmaking beachten muss und nicht so sehr seine Dreier irgendwie kurz hinter der Mittellinie, was halt was ist, was auf Twitter und irgendwie auf YouTube halt irgendwie besser zieht und besser Viralität verursacht. Aber das Playmaking war einfach das, was man bei ihm schon gesehen hat, was auf einem absurden Level war. Und da, insbesondere da, hat er die letzten Wochen für mich nochmal einen Schritt gemacht, obwohl er da von Anfang an schon relativ gut in die Saison gekommen ist. Natürlich geht das einher mit auch dem einen oder anderen absolut wilden Turnover, aber die kann er Luka Doncic auch auf seiner Seite verbuchen. Mittlerweile ist er irgendwie bei fast 8 Assists angekommen. Trae Young macht da wirklich einen Riesenjob. Ist jetzt schon einer der absolut besseren, wenn nicht besten Playmaker der Liga. Hat eine riesen Court-Vision. Und wenn der Dreier dann irgendwann auch noch verlässlich fällt, dann ist es zumindest so, wie du es gerade gesagt hast, dass die Hawks da sich heute in 15 Monaten vielleicht nicht mehr anhören müssen, wer ihnen da irgendwie ins Hirn defekiert hat, als sie diesen Trade eingefädelt haben, sondern dass sie da trotzdem einen elitären Jungen bekommen haben, auch wenn das vielleicht vermeintlich der Doncic-Pick die bessere Wahl gewesen wäre. Ganz spannend, finde ich, wir haben ja angefangen mit den Over-Under-Season-Previews vor der Saison und sind im Osten zumindest, sind wir, glaube ich, komplett durchgekommen. Die Hawks hatten da dieses etwas seltsame Over-Under von 24, weil das ja irgendwie glatt gewählt wurde und diesmal nicht in 0,5. Wir haben beide mit Anlauf das Under genommen. Mittlerweile sind sie, glaube ich, schon bei 24 angekommen.
25 also sogar schon, sie sind offiziell over, ja. Schon.
Meine Güte, also da hat ein nicht zuletzt ein Trae Young natürlich auch im Duo oder im Duett mit einem John Collins in den letzten Wochen echt gezeigt, dass sie wirklich legitim, vernünftigen Basketball spielen können. Das hätte ich ihnen nicht zugetraut. Von daher, Honorable Mention, Platz 2 mehr als verdient.
Ja, und Hawks-Fans, wie gesagt, nachdem sie viel, viel einstecken mussten, glaube ich, in den letzten anderthalb Jahren, Shoutouts. Also wirklich, die Zukunft sieht ganz, ganz gut aus. Sie sieht wirklich ganz gut aus. Trae Young kann man sich drauf freuen. Kevin Huerter ist für mich jemand, da habe ich auch bei YouTube natürlich einen kleinen Part. In einem meiner Videos habe ich über ihn gemacht. Sieht für mich nach einem Spieler aus, der ja vielleicht mal so ein Klay Thompson Light werden kann. In einem realistischen Szenario, in einem Best-Case-Szenario ist es vielleicht mal jemand, der ja ein Klay Thompson in bisschen schlechter ist, dafür mit Playmaking, also wirklich ein sehr, sehr guter Mann. Und John Collins, müssen wir glaube ich nicht drüber reden, dem habe ich auch schon vor einem Jahr All-Star-Potenzial zugeschrieben. Also die Hawks-Zukunft, ja doch, vielleicht ein bisschen rosiger als erwartet. Platz 3.
Wie sicher bist du dir, eine Frage, die ich noch einstreuen, wie sicher bist du dir, dass er Kevin Huerter und nicht Huerter oder Irte oder so ähnlich heißt? Ich denke Problem dann schon ist, wieder an DeJuan Blair.
Ja,
ich glaube,
nee,
Kevin
das ist
Huerter
wirklich richtig scheiße, weil ich betreibe natürlich vor jedem YouTube-Video wirklich Recherche, weil ich mir den Anspruch stelle, also im Podcast ist es was anderes, da ist es
danke,
halt ein bisschen klamaukiger
danke.
Und da spreche ich gerne Namen bewusst falsch aus, aber bei YouTube möchte ich schon gerne mir Mühe geben und jeden Namen wirklich korrekt und nativ vor allen Dingen auch auszusprechen. Und es ist eben auch nicht Kevin Huerter, also wirklich mit einem ganz harten T ist es irgendwie Huerter. So ein bisschen wie Hodor, Hold the Door und so weiter.
Oha.
Es ist wirklich ganz, ganz eigenartig. Also Hawks-Fans, die da wirklich vielleicht mehr wissen, sollen mich korrigieren und dann mal schön in Lautschrift bei Facebook posten, wie man ihn jetzt wirklich ausspricht. Aber meiner Meinung nach ist es Kevin Huerter.
Finde ich gut, ich werde trotzdem bei Huerter bleiben in den nächsten Wochen und bitte mir da, bitte mir da, dass man mir das nachsieht.
Ja, Platz 3, du hattest mich kurz unterbrochen, aber vollkommen zu Recht, könnte man jetzt einen Case aufmachen für viele, viele Jungs, aber ich bin ganz ehrlich, ich bleib da klassisch und gehe mit dem Number 1 Overall Pick und sage, mein Platz 3 beim Rookie of the Year wäre DeAndre Ayton. Es gibt da mit Sicherheit noch einiges zu meckern. Viele fokussieren da sich vor allen Dingen auf seine Interior Defense, die für einen Mann von seiner Statur selbstverständlich richtig schlecht ist, Stand jetzt. Aber ich sehe bei Ayton halt nicht nur rein auf den ersten Blick statistisch was besonders ist, weil immerhin als Rookie 16 und 10, die letzten 5 Rookies, die das geschafft haben, waren einfach mal Karl Anthony Towns, ja, Elton Brand, Blake Griffin, Tim Duncan und Shaq, also sich da einzureihen, ist erstmal eine solide Sache und zeigt einfach mal, das passiert halt nicht allzu häufig, dass da wirklich ein Rookie, gerade natürlich ein Rookie Big Man, direkt so einen Impact hat. Und ich sehe bei DeAndre Ayton zumindest was mich sehr positiv überrascht hat. Und das sind seine relativ linken Füße. Also wirklich für jemanden, der schon unter die Kategorie Gigant kommt. Also es ist zwar jetzt nicht Mitchell Robinson Niveau, der mit seiner Schuhgröße 46, 47 da einfach am Perimeter wirklich einen sensationellen Job macht, aber Ayton ist jemand, bei dem ich es mir vorstellen kann, dass er auch gegen Switches, also dass er da keine Liability ist, und das ist schon was mir sehr gut gefällt. Ich glaube, ihm fehlen einfach wirklich die Instinkte, um mal ein richtig guter Rim Protector oder Interior Defender zu sein. Das werden wir, glaube ich, nie sehen. Aber ich meine, der Junge ist noch so verdammt blutjung. Der hat noch genug Zeit, da zumindest ordentlich zu werden. Und wenn DeAndre Ayton irgendwann mal ein ordentlicher Rim Protector ist und dazu noch seine Füße draußen auch bewegen kann und dazu einfach offensiv ein geiles Skillset hat, irgendwann seinen Dreier entwickelt und dann ja auch ein guter Rebounder ist, dann ist das ein guter Center. Ob er jemals mal ein Superstar wird, steht auf einem anderen Blatt, aber das ist kein schlechter Junge, das muss man mal ganz klar betonen.
Ja, ich glaube, da muss man sich auch relativ wenig Sorgen machen, zumindest offensiv sieht das jetzt schon sehr, sehr gut aus und defensiv ist noch Luft nach oben. Das kann man auch mal positiv sehen. Ansonsten wäre ich gespannt, wen du noch so auf den Honorable Mentions hast, allein aus Namensgründen, finde ich, und auch, weil die letzten Wochen einfach irgendwie echt charmant aussehen. Ein Marvin Bagley-Zizert
ja.
Gehört hier auch in mein Ballot mit rein. Ein Colin Sexton, aktuell wirklich gut unterwegs, da kann man noch relativ viele Jungs reinwerfen. Also mal wieder insgesamt, und ich finde, das sagen wir die letzten Jahre relativ häufig, insgesamt in der Spitze einfach echt ein guter, verhältnismäßig sneaky tiefer Jahrgang. Also man neigt ja oft dazu, dann sich zu sehr auf die Top-Prospects, die absoluten Tops dann irgendwie zu fokussieren. Da ist in der Tiefe schon echt ein bisschen Qualität drin. Von daher, die jungen Leute in der Liga machen Freude und das finde ich ist nochmal eine gute Nachricht.
Ja, selbstverständlich. Also das habe ich ja auch in meinem Video zu den großen Steals, was man auf YouTube nachgucken kann. Also außerhalb der Lottery, die besten Picks, habe ich 5 Jungs vorgestellt. Also wirklich auch in der tiefen Tiefe hat der Draft-Jahrgang einiges zu bieten. Aber in der Spitze ist es fast schon historisch, weil das habe ich auch in dem Video erwähnt. Wir gucken uns hier eine Top 5 an. Da ist viel diskutabel. Auch ein Pick wie Marvin Bagley natürlich an 2 im Vergleich zu Doncic oder DeAndre Ayton im Vergleich zu Doncic und so weiter. Natürlich auch der Trade mit Trae Young. Aber wir gucken hier auf eine Top 5. Ich lege da meine Hand für ins Feuer, dass wir bei keinem von diesen 5 Jungs in 3 Jahren drüber reden, dass das irgendwie nur annähernd ein Bust ist. Das sind alles vernünftige NBA-Spieler, die in der richtigen Rolle bei dem richtigen Team sehr gut sein können. Und das ist etwas, ihr könnt ihr einfach mal nachgucken. Also als kleine Hausaufgabe, guckt einfach euch mal die Draft-Jahrgänge in den letzten 10, 15 Jahren an. Schaut euch mal die Top 5 an und da werdet ihr jedes Mal mindestens einen Kandidaten finden, der wirklich entweder ganz, ganz klar unter den Erwartungen blieb oder halt einfach ein waschechter Bast ist. Und das sehen wir diesmal nicht und das ist extrem positiv zu sehen.
Finde ich geil, wie in dir wieder der Pädagoge und Lehramtsstudent durchkommt, der erstmal Hausaufgaben verteilt. Also ihr hört hier freiwillig unseren Podcast, es gibt erstmal Hausaufgaben, die sind schriftlich in einem Excel-Dokument bei Dirk Funk einzureichen.
In 3 Tagen.
An die E-Mail-Adresse gore2@web.de.
Ey, exposed!
Es weiß doch niemand, wie viele O's das du stimmt, in deiner E-Mail-Adresse hast.
Wie viele O's?
Du weißt es ja selber nicht. Oh, herrlich.
Gott. Sehr stabil. Jugendsünden. Das ist wirklich, also das empfehle ich auch nochmal jeden. Alle unter euch, die jetzt so, sagen wir mal, 15 bis, bei mir war es halt wirklich bis wahrscheinlich 24, wenn ihr noch keine seriöse E-Mail-Adresse habt, und zwar entweder mit eurem Namen, das habe ich inzwischen dann auch mal gemacht, macht es bitte. Also leitet das ein, leitet es um und legt euch eine E-Mail-Adresse zu, die zumindest halbwegs seriös ist. Weil wirklich zwischenzeitlich musste ich E-Mails an Dozenten schicken, wo dann einfach stand im Absender GORE2. Was natürlich irgendwie ein Insider aus der Jugend ist. Aber was sollst du dir dabei denken? Also da auch nochmal kurz
finde,
die Hausaufgabe und die Empfehlung.
Wir machen mal die großen 5 Schritte und Momente des Erwachsenwerdens und sich eine E-Mail-Adresse mit seinem Klarnamen einzurichten oder Teile des Klarnamens ist zumindest einer davon. Ich weiß noch, wie meine Adressen früher aussahen. Da bin ich froh, dass das niemals den Weg an unsere Hörerschaft erblickt hat. Also Chapeau Clark, ey. Geil.
Ja, also und wenn du mich nochmal so exposed, dann expose ich dein Passwort für dein ganzes Leben, Tegli. Also, boah, also sei vorsichtig. Und jetzt machen wir weiter mit dem nächsten Award. Und weil ich definitiv es nicht aufsparen will, also mal ganz kurz, Executive of the Year machen wir natürlich mal wieder nicht.
Ich habe ihn nicht gemacht. Nee, gut. Ich habe ihn nicht gemacht.
Das ist okay. Können wir meinetwegen in einem Halbsatz ganz am Ende nochmal erwähnen, aber ich möchte nicht ganz am Ende den Coach of the Year haben. Coach of the Year ist ein schönes Thema und es gibt da auch in diesem Jahr wie immer eigentlich 7, 8 Kandidaten, die du da erwähnen kannst. Es gibt eigentlich immer einen kleinen klaren Kandidaten oder 2 und dann kannst du noch so 6, 7 Trainer aufzählen. Oh, über den will ich jetzt aber auch noch erwähnen, weil das Team war ja überraschend gut. Also bringen wir es einfach mal wirklich aus dem Weg. Coach of the Year, eine ganz, ganz klare Geschichte und ich wäre fast schon schockiert, wenn du es nicht genauso siehst. Platz 1 von den Milwaukee Bucks, Mike Budenholzer, der natürlich gekommen ist, seine Identität etabliert hat und ja, der Erfolg gibt ihm recht. Was soll man dazu sagen? Ich überlasse dir jetzt das Wort und will einfach nur hören, ob du es genauso gemacht hast und dann kannst du ja zumindest so ein bisschen die Plätze dahinter schon mal erwähnen und dann senf ich auch nochmal dazu.
Ja, selbstverständlich habe ich es in der Spitze am Ende genauso, um auch da nochmal den Throwback zu unserer Episode als Zwischenstand vor ein paar Wochen zu haben. Da war es bei mir ein klarer Zweikampf und ich glaube bei dir auch zwischen Mike Budenholzer und Vornamensvetter Mike Malone von den Nuggets. Auch der hat nach wie vor einen ganz, ganz starken Case für mich und ich finde den Abstand nicht indiskutabel riesig. Also ich finde, ich könnte es
wäre
verkraften,
nicht falsch,
wenn
Mike
jemand,
Malone zu nehmen.
Genau,
aber
wenn jemand Mike
wäre
Malone
es
will,
falsch,
ist das okay.
Nicht Mike Budenholzer zu nehmen? Vielleicht schon.
Junge, Grammatik-Level 11 aus 10. Aber du hast recht. Also ich weiß genau, was du mir sagen willst. Ein Vote für Mike Malone, für das, was der dieses Jahr gemacht hat, um da mal anzufangen, die Denver Nuggets als Non-Playoff-Team zu potenziell dem First Seed im Westen zu führen. Ich glaube nicht, dass es der am Ende sein wird. Die 2 scheint mittlerweile schon halbwegs stabil. Also auch da Chapeau. Wir haben schon auch drüber geredet, ob es ein Szenario gibt, in dem sie noch deutlich rausfallen. Vielleicht sogar am Ende nur 5. oder 4. werden. Jetzt haben sie wieder 6 in Folge gewonnen. 4 Spiele Abstand zu den Rockets. Also da sieht es gut aus, als könnten sie es tatsächlich schaffen, mindestens 2. zu bleiben. Und da muss man allen Respekt und alle Hüte vorziehen. Die Nuggets verletzungsgeplagt. Wie gesagt, ein junges Team. Ein Team, was einfach, ja, da Leadership aus der Coach-Position brauchte. Und die haben sie bekommen. Da hat er einen monströsen Job gemacht. Von daher die ganz klare Nummer 2. Man kann ihn gerne wählen, würde nichts falsch machen, wenn da nicht Mike Budenholzer wäre. Da bin ich voll bei dir. Also die Argumente haben wir eben schon ins Feld geführt, die Bucks. Wer vor der Saison gesagt hätte, dass die 60 Wins holen, was sie vermutlich tun werden am Ende, in relativ neu zusammengestellt, neuer Coach, der da erstmal sich reinfinden muss, der wirklich ihnen eine neue DNA, eine neue Identität verpasst hat und dass die von Tag 1 an so klickt, wie sie es getan hat, alles andere als selbstverständlich. Von daher gibt es da für mich auch keinen Weg dran vorbei. Finde aber auch, um das nochmal aufzugreifen, was du gesagt hast, eigentlich einer der schönsten Awards, weil ich finde, es gibt wahnsinnig viele Leute, denen man da wirklich mal Credit geben kann. Wenn man so quer durch die Liga guckt, da gibt es diverse Jungs, die man da reinwerfen kann, natürlich auch irgendwo Nate McMillan und Co., ich für mich sind es am Ende wieder eigentlich zwei Kandidaten, die eher zu den Oldies der Liga gehören, wenn man das so vorsichtig formulieren darf, die ich da an den imaginären Plätzen 3 und 4 oder beide am geteilten Platz 3 hätte, was auch immer. Das ist zum einen ein Greg Popovich, ohne den gibt es kein Coach of the Year Voting. Ich weiß nicht, wie viele von euch die Spurs außerhalb der Playoffs getippt hatten, wahrscheinlich relativ viele. Im Moment sind sie nur in Anführungsstrichen Achter, aber ein Spiel hinter Platz 5, sind ein klares Playoff-Team, steuern wieder an die 50 Wins an. Das ist sensationell. Letztens ging mal wieder diese absolut absurde Statistik rum. Irgendwie Games mit einem Winning oder Tage mit einem Winning-Record und dann Franchise übersichtlich. In den letzten, frag mich was, 22 Jahren und die Spurs waren irgendwie bei 60 und das nächstbeste Team irgendwie jenseits der 1000 gefühlt. Also absolut absurd, was Popovich da gemacht hat. Auch in diesem Jahr wieder, von daher gehört er damit rein. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich diesen Satz mal sagen würde, für mich in meinem Coach of the Year Ballot in diesem Jahr tatsächlich Doc Rivers hat es für mich verdient, was er mit den Clippers da rausgeholt hat. In der Saison, in der wahnsinnig viel passiert ist, verlierst deine Stars, verlierst mitten in der Saison in Tobias Harris. Jeder schreibt dich eigentlich ab als so ein Niemandsteam. Irgendwo mittendrin, nicht richtig gut, nicht richtig schlecht. Am Ende auch die Clippers, ein klares Playoff-Team. Chapeau, im Moment wieder wahnsinnig gut drauf. 9 gewonnen aus den letzten 10, sensationell unterwegs. Und da gebe ich schon relativ großen Credit an Doc Rivers, weil der da einfach eine saubere, geile, tiefe Rotation gefunden hat, die Rollen klar verteilt hat, in einem Team ohne echten Star, wenn man Gallo, der Borderline All-NBA-Saison spielt, den da mal ein bisschen rausnimmt. Sensationsjob von Rivers, von daher ist er dann bei mir auch noch mit im Ballot und dann hast du noch 5, 6, 7 andere, die du reinwerfen kannst, aber für mich dann da schon so eine kleine Lücke zu den nächsten Jungs.
Ja, aber das meine ich ja damit, dass man da immer dann natürlich gerne die Leute erwähnt. Doc Rivers wäre bei mir auch Platz 3 gewesen tatsächlich, hätte ich damit reingenommen. Also hinter Mike Malone natürlich auch Platz 2. Aber im Gegensatz zu jetzt zum Beispiel Mike Budenholzer haben wir bei Doc Rivers ja wieder dieses Szenario. Es ist definitiv gut, was er gemacht hat. Aber wissen wir genau, was er gemacht hat? Irgendwie nicht. Wir reden über ein Clippers-Team. Was für ihn spricht, ist, dass er scheinbar ein System etabliert hat, was da unabhängig ist. Also egal, wer gegangen ist, sei es Blake Griffin, sei es Chris Paul, sei es DeAndre Jordan, sei es Tobias Harris, hat er es immer wieder geschafft, das aufzufangen und sein System wirklich ja so zu strukturieren, dass es weiter funktioniert. Oder es umzustrukturieren und Landry Shamet zum Beispiel direkt mit reinzubringen und zu denken, oh, der erinnert mich irgendwie an J.J. Redick, ich lasse jetzt einfach alle Sets laufen, mit denen ich früher J.J. Redick gefüttert habe und die Würfe kriegt jetzt ein Landry Shamet. Oder, oh, ich habe ja Lou Williams und ich habe Montrezl Harrell, die funktionieren super im Pick and Roll, das benutze ich jetzt komplett. All das sind Sachen, die super funktionieren, aber es ist ein bisschen schwammiger in der Bewertung als jetzt bei einem Budenholzer, der einfach der perfekte Coach of the Year Kandidat ist, weil du eigentlich alle Hauptgründe, die du brauchst für so einen Titel, direkt hast. Ein Coach, der neu ist, neues System etabliert und damit wahnsinnigen Erfolg hat. Also ähnliches müsste theoretisch oder hätte auch gelten müssen für so einen Kandidat Nick Nurse, bloß da war es nicht prominent genug. Das wäre jetzt auch einer, den du damit reinschmeißen kannst. Du kannst genauso Kenny Atkinson von den Nets damit reinschmeißen, meinetwegen. Ich würde auch gerne mal Brett Brown erwähnen, weil das für mich jemand ist, der sich in den letzten 2 Jahren viel, viel anhören musste. Also damals, als alle schon, auch in der letzten Saison, gerade dann auch nach dem Playoff aus, als viele Joel Embiid gesehen haben als potenziellen MVP-Kandidaten, als Ben Simmons, bei dem sich viele, unter anderem auch Bill Simmons, vorstellen können, dass er mal ein MVP-Kandidat ist und dann einmal gesagt haben, boah, ich glaube, was die Sixers auffällt, ist im Zweifel der Coach. Und haben alle gesagt, Brett Brown, der kriegt das nicht hin. Und auch da muss man ja sagen, kann er definitiv keinen schlechten Job gemacht haben, all das umzustrukturieren, Ego-Management erstmal, also Brett Brown war auch schon oft genug bei irgendwelchen Podcasts zu Gast, bei Zach Lowe, ist eine absolute Empfehlung. Also für mich ein wahnsinnig sympathischer Typ, also alle Episoden mit Brett Brown bei Zach Lowe gerne mal nachhören, auch nochmal als Hausaufgabe für alle unsere Hörer. Also von daher möchte ich ihn einfach nur mal erwähnen, ist definitiv ein guter Coach und kein schlechter und ich finde, das hat er sich verdient, dass er jetzt auch so bei den Honorable Mentions dabei wäre. Und bei mir, ich würde ihn einfach mal auf Platz 4 nehmen, einfach mal so.
Stabil. Freut er sich auf jeden Fall, wenn er den Podcast hört und merkt, er ist auf Platz 4. Definitiv einer der, ja, so ein geiler Players-Coach. Also jemand, der wahnsinnig unterhaltsam ist und, glaube ich, in dieser zwischenmenschlichen Ebene zwischen den Jungs und dem Coach einfach einen Riesenjob macht. Heute Morgen, glaube ich, habe ich den Podcast bei ihm mit Zach Lowe gehört. Also tatsächlich sehr ergiebig. Es ist schön, das mal zu hören, wie so eine persönliche Ebene zwischen Coach und Spielern da funktioniert. Wir haben noch 3 Awards offen und einer davon, bei einem davon war ich ein Wackelkandidat, da habe ich mich jetzt entschieden, einfach ohne, dass ich groß drüber nachgedacht habe. Bei einem bin ich mir noch sehr offen. Von daher, wirst du vorlegen, damit ich mich an deiner Meinung orientieren kann. Nein, selbstverständlich okay. nicht. Wir haben den Six-Man noch offen, wir haben den Defensive Player of the Year noch offen und wir haben den Most Improved Player noch offen. Und irgendwie, warum auch immer, ich möchte gerne den Six-Man als nächstes machen und bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie du dich da entschieden hast. Weil der Six-Man of the Year für uns die letzten Jahre immer so ein bisschen, für mich zumindest, ein schwieriger Award war, weil ich immer das, ich sag mal, das reelle Voting und die Kriterien, die die meisten Leute da offensichtlich für ihre Votes rangezogen haben, nicht in Ordnung fand und nach wie vor nicht in Ordnung finde. So diese typischen No-Hate, aber Jamal Crawford in seinen späteren Jahren war einfach weit davon entfernt, ein geiler Six-Man zu sein. Zumindest so, wie wir die NBA heutzutage gucken. Hat die Dinger dann trotzdem gewonnen, fand ich irgendwie ein bisschen schwierig. Also wie war das Voting die letzten Jahre? Wer kommt von der Bank und scoret die meisten Punkte? Der ist unser Six-Man of the Year. Finde ich nicht richtig, finde ich zu kurz gedacht und finde, ich spiegelt nicht wieder, wie wir heutzutage die NBA sehen. Aber jetzt gibt es dieses Jahr einen Lou Williams, der das auf einem sehr, sehr, sehr guten Niveau macht. Auf einem besseren Niveau als die letzten Jahre, ist zumindest was seine Effizienz angeht. So True Shooting ist ja ziemlich glatt, League Average, da war die letzten Jahre tendenziell eher mal ein bisschen drunter. Die Counting Stats, wenn das die Maßgabe und die Benchmark ist, dann gibt es keinen Weg dran vorbei. Führt die Liga in Punkten, in Assists von der Bank an, ist jemand, der reinkommt, relativ wenig Minuten spielt, zumindest im Vergleich zu den absoluten Topstars, spielt irgendwie 28 Minuten, Quatsch, spielt keine 28 Minuten, aber spielt weit weniger als irgendwie die mit 30er Minuten. Wenn du seine Points per Game auf 36 rechnest, ist er da irgendwie bei 28 angekommen, kein einziges Spiel gestartet, kommt rein, ist instant Offense, Playmaking, Shot Creation, also quasi eigentlich all das, was man, beziehungsweise was die Liga will von einem Six-Man of the Year, was ich nicht so richtig geil finde, aber dieses Jahr macht er es auf einem Niveau, dass ich es fast ein bisschen schwierig finde, daran vorbeizukommen. Bei mir ist es nach wie vor ein Zweikampf und das ist eine der Kategorien, wo ich nicht entschieden bin. Meine Nummer zwei ist Domantas Sabonis, der so ein bisschen der Gegenpol ist. Er ist irgendwie jemand, der nicht dieses Instant-Offense-Element hat, aber einfach jemand, der ein unfassbar guter Rollenspieler wäre, viel zu kurz gegriffen, weil er einfach eine ultra wichtige Rolle für sein Team einnimmt. Ist der drittbeste Scorer, der beste Rebounder und das von der Bank. Ein sehr guter Verteidiger, ist brutal effizient. Also wenn du da Richtung True Shooting guckst, ist das eine ganz andere Nummer. Ist auch ligaweit im Vergleich ein elitärer Rebounder, jemand, der essentiell ist für das, was die Pacers dieses Jahr machen. Aber halt nicht ganz so spektakulär ist. Er kommt halt nicht rein und fängt Feuer, so wie Lou Williams, der dann auf einmal 15 in Folge scored, der das Spiel gewinnt. Ist einfach eine völlig andere Nummer. Normalerweise, so rein vom Gefühl, hätte ich die letzten Jahre fast immer so ein Andre Iguodala, halt einfach so ein bisschen so ein Antagonisten-Vote zu diesem Instant-Offense-Guy gewählt. Für mich, das, was für mich es ein bisschen schwer macht, Lou Williams zu wählen, ist tatsächlich eine dritte Personalie, Montrezl Harrell, der wahrscheinlich eher so der, wenn es einen Seventh Man of the Year gibt, wäre er das wahrscheinlich safe. Aber er rutscht auch so ein bisschen in diese Six-Man-Konversation mit rein. Und das ist ein bisschen schwierig zu sagen, dieser Effekt oder diese Qualität der Clippers-Bank, die nur an Lou Williams festzumachen, weil einfach ein Harrell und andere da unfassbar wichtige Rollen spielen. Mein Herz sagt eigentlich Domantas Sabonis, aber um es jetzt mal auf den Punkt zu bringen, mein Kopf und mein Vote, wenn ich eins hätte, sagt in diesem Jahr, und es fällt mir wirklich schwer, das zeigt, wie viel Liebe ich Lou Williams für diese Saison entgegenbringe, mein Vote würde tatsächlich dieses Jahr an Lou Williams gehen.
Ich bin überrascht, wie knapp du es tatsächlich siehst. Also bin ich tatsächlich,
ich
sehe es sehr, sehr deutlich. Also ich sehe Lou Williams wirklich als klaren Kandidat auf der 1. Ich kann schon mal spoilern, ich habe Sabonis ebenfalls auf 2 und Montrezl Harrell ebenfalls auf der 3. Harrell ist natürlich schon mal ein guter Punkt. Habe ich auch mal irgendwo im Podcast gehört, war ganz charmant vorzuschlagen, ey, soll nicht einfach Lou Williams und Harrell zusammen, also Co-Sixth Man of the Year sein? Weil man muss es ja einfach mal sagen, die beiden single-handedly, beziehungsweise duo-handedly, oder nee, sind ja vier Hände, quadruple-handedly, sorgen die beiden dazu, dass die Clippers eigentlich so mit die beste Bank der Liga haben. Und was ist der große Punkt eigentlich fast in der Regular Season, jetzt vor allen Dingen nach Tobias Harris, warum die Clippers so gut sind und warum sie in der Regular Season Erfolg haben? Das ist diese wahnsinnig gute und effektive Bank. Und da spielen die beiden natürlich eine wichtige Rolle, aber für mich geht wirklich nichts an Lou Williams vorbei. Der Jamal Crawford-Vergleich ist da, also wir haben immer schon mal gesagt, Lou Williams war jetzt auch vor allen Dingen im letzten Jahr, als er den Titel gewonnen hat, so der Jamal Crawford in gut. Es ist sehr, sehr witzig, weil wir vor, ich weiß nicht wie vielen Jahren, ging es mal so rum, wollen wir diesen Award nicht einfach mal den Jamal Crawford Award nennen, weil er den dreimal gewonnen hat, wobei der dritte Titel schon völlig zu Unrecht war, da haben wir ja ewig gepredigt und für mich wird Lou Williams, und das wird auch tatsächlich passieren, diesen Award jetzt auch zum dritten Mal gewinnen und damit Jamal Crawford teilen. Das ist schon spektakulär, aber da kann eigentlich nichts gegen ihn sprechen. Also du siehst in 26 Minuten 20 Punkte und du musst ja einfach nur mal diese Rolle sehen bei den Clippers. Also diese unfassbar wichtige Rolle. Und ich sehe es an 56% True Shooting, was du gesagt hast. Es ist League Average. Aber, muss man auch mal dazu sagen, bringt den Clippers mehr Mehrwert, als man denken könnte. Man sieht dann in 56 und denkt so, ist ja irgendwie okay. Und da gibt's andere Leute, die sind effizienter, wie zum Beispiel in Harrell. Aber man muss ja dabei ganz, ganz klar bedenken, dass in einem Team, was eher ein Lack of Creators hat, also wirklich eher wenige Leute hat, die jetzt wirklich... Oh Gott, jetzt drehe ich total durch mit den Anglizismen hier. Aber nein, die wenige Leute haben, die wirklich konstant ihren eigenen Wurf kreieren können. Nimm du Lou Williams, so viele Shots, die out of system sind, die einfach unfassbar schwer in ihrer Natur sind, und dass er da überhaupt ein 56er% True Shooting liefert, ist etwas, was für die Clippers sehr, sehr wertvoll ist. Also wir sehen nicht nur mal wieder die 20 Punkte per Game, und er hat in dieser Saison ja auch den All-Time-Record für Bench-Scoring gebrochen und hält ihn jetzt offiziell, und dem wird ihn auch so schnell keiner mehr wegnehmen. Also für mich ist es einfach unfassbar verdient, dass Lou Williams auf Platz 1 ist.
Ich bedanke mich bei dir, dass du mich in meinem Gewissen ein bisschen Wein gewaschen, sag ich mal. Geil, das sagt viel über mich. Das war ein absoluter Freudenschlaf. Heute Abend gibt's Wein auf jeden Fall, dass du mich in meinem Gewissen reingewaschen hast. Das ist aber echt nicht so einfach am frühen Morgen. Dass dieses Vote anscheinend nicht komplett falsch war. Ich weiß, was du meinst. Eigentlich ist es ein No-Brainer. Eigentlich ist es nur Lou Williams. Aber ich tue mich trotzdem immer schwer mit diesem... Wahrscheinlich bewerte ich das schon mittlerweile, unterbewerte ich das schon und suche eher nach jemandem, den man reinwerfen kann, der eben nicht diesem typischen Klischee entspricht. Aber wenn es jemand so gut und so verlässlich und so doch dann für seine Rolle halbwegs effizient macht wie Lou Williams, dann ist das im Zweifel Prototyp. Und da sollte er nicht darunter leiden, dass Jamal Crawford wirklich den lächerlichsten Six Man of the Year aller Zeiten mit seinem dritten gewonnen hat. Das war wirklich ein mittelschwerer Skandal, dass er dieses Ding gewonnen hat. Und wahrscheinlich hängt mir das immer noch nach, weswegen ich dann eher nach jemandem suche, wie einem Sabonis, der auch einfach mehr Liebe bekommen muss für das, was er diese Saison gemacht hat. Der einen super, super Case hat, aber klar, am Ende des Tages ist es wahrscheinlich, und da muss man sich, glaube ich, gar keine Gedanken machen, das wird wahrscheinlich nicht unanimous, aber dicht dran, das wird vielleicht sogar das klarste aller Votes werden. Das ist das, was die Liga sehen will bei einem Six-Man, also wird's Lou Williams, und das ist auch in Ordnung.
Und um es mal kurz zu erklären, meine Abstufung Sabonis Harrell, es ist Haarspalten, definitiv, weil ich finde auch Harrell hat einen super Case, dass du da sagen könntest, ey, er ist Platz 2, er ist ebenfalls wahnsinnig effizient, also nehmen sich da nicht viel, aber für mich macht Sabonis auf dem Court einfach noch ein bisschen mehr. Also Montrezl Harrell, ich bin mal gespannt, ob du ihn später bei Most Improved Player erwähnen wirst, ich kann spoilern, ja. Ich werde es nicht tun. Tatsächlich, bei mir ist er zumindest nicht in den Top 3, also ich werde ihn honorable mention, selbstverständlich. Harrell hat auch Schritte nach vorne gemacht und vor allen Dingen als Playmaker hat er mir da überraschend Qualitäten gezeigt, bei denen ich dachte, er hat die einfach nicht, nämlich einfach auch als guter Passgeber, einfach von den Elbows oder einfach im High-Poster auch einfach wirklich Plays für andere zu machen. Das habe ich ihm nicht zugetraut, also für mich war Harrell eigentlich jemand, wo ich auch sage, er ist vielleicht wenig improved, weil er ist halt so unfassbar high energy und dass das vorher keiner entdeckt hat, wie effektiv er damit sein kann. Also spricht halt nicht gegen ihn, sondern gegen die Coaches, die ihn vorher nicht eingesetzt haben. Und dass er jetzt einfach diesmal unleashed ist und man sieht, was er da mit seinen 6-7 als Center macht. Also es ist der absolute Wahnsinn. Aber ich sehe dann Sabonis, der, wie du es erwähnt hast, der bessere Rebounder ist, der auch definitiv der bessere Passgeber ist und der zwar jetzt auch nicht hochvolumig da die Dreier nimmt, aber zumindest der in der Theorie noch den Court stretchen kann und technisch einfach nochmal versierter ist. Defensiv ist es, glaube ich, relativ eng beieinander. Also da gibt es auch keinen klaren Case für einen von den beiden. Also von daher ist es für mich an 2 Sabonis und an 3 Harrell.
Sehr stabil. Ich hätte ihn bei mir, und damit können wir auch direkt zum nächsten Award springen, weil du es eben angesprochen hast, beim Most Improved Player auch nicht in meinen Top 3, aber relativ knapp dran. Also Honorable Mentions hat er für mich in beiden Kategorien verdient. Allein weil sein Name so geil ist, dass man sich Raum geben muss, den mehrfach in einem Podcast sagen zu können. Das spielt hier schon auch eine Rolle. Also da bin ich vielleicht auch ein bisschen subjektiv. Ansonsten Top 3 hat er bei mir nicht geschafft. Meine Frage bei Most Improved Player, die ich an dich habe, ist tatsächlich, ob es bei dir auch knapp ist, beziehungsweise wie knapp es zwischen einem Pascal Siakam und einem D'Angelo Russell ist, oder ob das nicht deine 1 und 2 sind.
Oha.
Weil darauf ist es bei mir am Ende des Tages
raus. Dann kann ich direkt die Bombe platzen lassen und viele werden jetzt schockiert sein, aber...
Das ist eine Frechheit, du hast Russell.
D'Angelo Russell ist bei mir nicht in der Top 3.
Okay, das ist krass.
Erkläre. Ich werde im Nachhinein jetzt so ein... reinschneiden. Aber es ist eine Bombe, die, glaube ich, viele nicht erwarten. Aber für mich gibt es einen guten Case. Also... Es ist erstmal für mich sehr, sehr deutlich, dass Pascal Siakam der Most Improved Player ist. Den Case lasse ich jetzt erstmal außen vor, da können wir gleich drüber reden. Ich habe aber 2 Kandidaten vor Russell, die für mich da mehr gezeigt haben. Und das ist für mich Platz 2, Nikola Vucevic, der völlig zu Recht All-Star geworden ist in der Saison und einfach einen wahnsinnigen Sprung gemacht hat. Und das ist für mich an Platz 3. Und da finde ich, ist es einfach mal wieder ein charmanter Case. Es ist jemand, den du im MVP-Race hörst, aber für mich ist es dann auch automatisch jemand, den du bei Most Improved nicht außen vor lassen kannst. Und das ist für mich Paul George, den ich an Platz 3 eher sehe als in D'Angelo Russell. Und um es direkt mal zu erklären, ja, Deloading, er macht, wahrscheinlich ist es auch ein bisschen subjektiv, er macht Sachen, die ich ihm so auch irgendwie zugetraut habe und die ich eher erwartet habe. Also eine Bold Prediction, die, glaube ich, aufgegangen ist von mir, war, dass D'Angelo Russell in dieser Saison das erste Mal 20 plus scoren wird. Das hat er jetzt getan, von daher sieht sein Case in dem Sinne super aus, weil er hat seine Points per Game, glaube ich, um 4, meinetwegen 5 irgendwie gesteigert, seine Quoten sind nach oben gegangen, was aber für mich... Und da sehe ich einfach nicht dieses Improved weniger gemacht hat als die anderen beiden Kandidaten, gerade auch ein Vucevic, auf den ich gleich nochmal eingehen werde, ist dieser Thema Impact. Ich bin einfach immer noch nicht komplett sold, dass D'Angelo Russell diesen Riesenschritt als Basketballer intrinsisch gemacht hat, weil ich bei ihm, auch nach wie vor bei den Nets, nicht diesen einfach richtig echten Impact sehe. Also für mich ist er ein relativ neutraler Spieler bei den Nets, dass man auch an den Zahlen irgendwie belegen kann. Also er hatte jetzt nicht weder offensiv noch defensiv einen extrem positiven Impact, aber auch natürlich keinen negativen. Er spielt eine super Saison, ist eine erfreuliche Story, aber für mich fällt das alles nicht unter die Kategorie Most Improved Player. Honorable Mentions, selbstverständlich, aber nicht Top 3.
Finde ich auf jeden Fall stabil. Überrascht mich ehrlicherweise, weil ich gedacht habe, dass er bei dir dann Platz 2 ist. Bei mir ist er das und das, ohne dass ich ihn besonders gerne mag. Ich verstehe deinen Case. Ich verstehe vor allem deinen Case für einen Vucevic und für einen Paul George. Paul George ist mir, glaube ich, oder passiert mir im Zweifel das Gleiche, was vielen anderen passiert, dass Spieler auf einem bestimmten Niveau aus dieser Most Improved Player-Konversation rausfallen. Nicht, dass das fair wäre, aber ansonsten hätte man auch die letzten Jahre jedes Jahr einen Giannis Antetokounmpo wählen können oder wahrscheinlich könnte man ihn sogar dieses Jahr wählen. Nur weil er sich von 99 auf 99,7% elitärem Niveau bewegt und verbessert hat, heißt das eigentlich nicht, dass er hier rausgehört und genau das gilt ja für den Paul George. Vorher schon ein sensationelles Niveau, war ja auch vorher bei allen Flaws ein riesen Basketballer und ist dieses Jahr definitiv erweiterte MVP-Konversation. Insofern gibt es da einen riesen Case. Ich glaube, dass man einfach dazu neigt, eine Kategorie drunter zu gucken, ob das dann richtig oder falsch ist. Ich finde es eigentlich falsch, weil ich es eigentlich wichtig finde, auch Jungs, die richtig, richtig gut sind, die Möglichkeit zu geben, so einen Award zu gewinnen, wenn sie sich in irgendwas klar verbessern. Sei es von mir aus ein DeAndre Jordan in seiner Prime, wenn der auf einmal 70% Freiwürfe trifft. Auch der wäre jemand, der theoretisch in so eine Konversation reingehören sollte, es irgendwie aber nicht tut. Andersrum, Gegenseite, finde ich es auch charmant, dass das einer der Awards ist, wo wir mal nicht über die gleichen 5 Jungs reden. Weil natürlich, wenn ich den Defensive Player of the Year angucke, da rede ich meistens oder manchmal auch über Leute, über die ich auch in der MVP-Konversation rede, so wie in diesem Jahr. Und habe selten einen Raum, wo ich mal über die Jungs so 2, 3, 4, 5 Tiers drunter rede, weil die dann in der Regel in dieser Most Improved-Konversation auftauchen. Muss jeder so ein bisschen selber wissen, was er gerne hat. Für mich fällt dann ein Paul George einfach, weil er schon zu gut ist, raus. Ob das fair ist oder nicht, führt bei mir dazu, dass er da raus ist. Und das Gleiche gilt für einen Vucevic auf einem anderen Niveau. Der hat einen riesen Schritt gemacht. Da bin ich sehr gespannt, beziehungsweise freue mich auf deinen Case. Gespannt bin ich nicht, weil ich kann ihn mir vorstellen. Ultra effizient, sowohl aus dem Feld, was seine Two-Pointer angeht, als auch von draußen. Auch der dieses Jahr zum ersten Mal die 20 geknackt und zwar deutlich. Führt gerade mit persönlich dafür oder trägt dazu bei, dass die Magic tatsächlich eventuell in die Playoffs kommen könnten, was für mich ein mittelschwerer Schock wäre irgendwie. Also auch der Case ist riesig. Um nochmal den D'Angelo Russell so ein bisschen, ihm ein bisschen Liebe zu geben. Ich bin auch nicht sein größter Fan, aber Diggi, der Junge hat Eis in seinen Venen. Das ist doch der Case. Also was will man denn mehr? Na, um es mal ehrlich zu meinen, er hat sich verbessert, er hat sich klar verbessert, er ist effizienter geworden. Würden jetzt Hater sagen, was auch nicht schwer ist bei dem, was er vorher an Effizienz auf die Platte gebracht hat. Er hat sich aus dem Feld verbessert, er hat sich von draußen klar verbessert, er hat sich von der Linie verbessert, er ist ein besserer Playmaker, er trifft bessere Entscheidungen und er ist so ein bisschen, gefühlt ein bisschen ruhiger bzw. reifer geworden. Das ist was, was die letzten Jahre bei ihm einfach wahnsinnig wild war. Ist immer noch jemand, der Plays bringt, wo du danach echt den Kopf schüttelst und dich fragst, was da gerade passiert ist. Ich verstehe dein Argument, was den Value, den wirklich echten Wert angeht. Da bin ich mir auch noch nicht sicher, ob das jemand sein wird, der nachhaltig seinem Team wirklich weiterhilft. Oder ob das vielleicht eher irgendwann in so eine Zach LaVine-Richtung abdriftet, wo es irgendwie alles ein bisschen shiny und irgendwie ganz cool aussieht, am Ende des Tages aber nicht so endlos viel bei rumkommt. Rein numerisch, rein Counting-Stats hat er dieses Jahr einen riesen Schritt gemacht in vielen, vielen Facetten seines Games. Von daher ist er bei mir Platz 2. an Pascal Siakam führt trotzdem keinen Weg vorbei. Und den Case haben wir schon mal gemacht. Wir können ihn gleich nochmal kurz in Ruhe machen. Da muss man nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Wenn jemand es schafft, von einem absoluten Rollenspieler im positiven Sinne, aber jemandem, der irgendwie 7 Punkte gescored hat und 20 Minuten gespielt hat, zu einem Borderline All-Star und einem Two-Way-Star, potenziellen Two-Way-Star zu werden und das ultra effizient mit weit über 62% True Shooting und einfach mittlerweile 17 Points per Game scored und eine veritable Waffe eines sehr, sehr, sehr guten Teams ist, dann führt da kein Weg dran vorbei. Da muss man, glaube ich, nicht drum rumreden. Bin aber gespannt nochmal auf ein bisschen Liebe für Nikola Vucevic.
Ja, also die Vucevic-Liebe ist ja natürlich erstmal ganz offensichtlich und da kannst du auch nur in seine Stats reingucken. Das ist brachial und das ist auch All-Star-würdig und deswegen war es ja auch verdient. 21 Punkte, 12 Rebounds, 4 Assists, also Career-Highs wirklich across the board und das auch noch als Shooter, Big Man, noch mit 57% True Shooting, also zumindest leicht überdurchschnittlich, ist einfach eine komplette Ansage. Aber ein Punkt, und den greife ich eben von dir auf, was du jetzt so erwähnt hast mit DeAndre Jordan, Andre Drummond, ein Punkt sehr, sehr stark verbessert, nämlich Free Throw Shooting, ist es bei Vucevic was ja noch viel elementarer ist und vor allen Dingen viel, viel wertvoller, weil unterm Radar, erstmal haben, glaube ich, viele in dieser Saison festgestellt, das war aber vorher schon der Fall, Vucevic gehört low-key under the radar zu den absolut besten Passgebern unter allen Big Men. Der Mann ist einfach wahnsinnig talentiert. Ich glaube, das war vielen nicht bewusst, wird für viele ein Fakt sein, warum er vielleicht Most Improved Player ist. Das sehe ich, habe ich eigentlich nicht mit einberechnet, weil ich es vorher wusste, aber der große Punkt für mich ist, dass er unter Steve Clifford als Verteidiger einen unfassbaren und auch vor allen Dingen unerwarteten Schritt gemacht hat, weil auch Experten oder Leute, die sich zumindest schon mal im Detail mit Vucevic beschäftigt haben, haben schon immer gesagt, ja, der Mann ist offensiv ein Talent, aber der ist Tendenz natürlich Europäer, auch wenn er eigentlich Serbe ist und jeder, der ein paar Serben kennt, die sind tough as nails, Alter, also mit denen würdest du dich eigentlich nicht anlegen. Also aber Vucevic ist jemand, der dann eher so als soft und extrem schlechter Verteidiger als Big Man beschrieben wurde. Und da hat er für mich einfach einen großen, großen, großen Schritt gemacht, was ihn für mich einfach automatisch da vor jemanden wie D'Angelo Russell geht. Und um es auch nochmal da kurz zu erwähnen, bei D'Angelo Russell ist es vielleicht ein bisschen unfair, weil es wirkt da so eigentlich mit ein, warum ich jungen Spielern ungerne diesen Award gebe. Und es ist zwar jetzt natürlich ein bisschen hypokratisch meinetwegen, weil Siakam ist auch nur ein Third-Year-Player und D'Angelo Russell ist es genauso, aber bei Siakam sehe ich andere Veränderungen. Du sagst, D'Angelo Russell ist reifer geworden. Ja, natürlich ist er reifer geworden. Es ist eine dritte Saison. So, wenn der nicht reifer werden würde, dann kann er auch irgendwie in der G-League oder in Europa irgendwann mal anheuern. Du erwartest halt, dass er reifer wird. Und das ist für mich so ein kleines bisschen der Unterschied. Aber Vucevic diesen großen Schritt gemacht. Und Paul George, um es nochmal kurz zu erwähnen, du meinst eben 99% auf irgendwie 99,7. Bei mir ist das auch einfach numerisch. Also wenn ich jetzt ein 2K-Rating mache, ist Paul George für mich von so einer 87 auf eine 93 gegangen. Und für mich ist ein D'Angelo Russell halt eher so von einer 80 auf eine 84 gegangen. Also auch da sehe ich einfach mehr Improvement.
Finde ich geil, auf jeden Fall. 2K ist am Ende, das macht es auf jeden Fall anschaulich. Und ich weiß so komplett, was du meinst. Ich glaube, wenn ich mich nicht komplett irre, Shoutout an Sam Hawkins, dass die vierte Saison von D'Angelo Russell ist, ändert aber nichts an deinen Argumenten. Also klar, natürlich muss er sich verbessern, weil er jung ist und weil er reifer werden muss und weil er Elemente seines Games verbessern muss, wenn er erst relativ jung in der Liga ist. Gehört dazu, ist bei uns immer das Argument, warum wir Sophomores aus solchen Diskussionen rausnehmen. Dann jemanden im dritten oder vierten Jahr reinzunehmen, ist vielleicht ein bisschen hypocritical, mag sein, ist für mich aber schon nochmal ein Unterschied, weil der Sprung vom ersten ins zweite Jahr oder vom zweiten ins dritte ein anderer ist als dann vom dritten ins vierte und so weiter und so fort. Von daher finde ich, kann man auch einem Siakam dieses Improvement nicht absprechen, auch wenn es vielleicht ein bisschen quasi logisch, erwartbar, natürlich, normal ist, wie auch immer, dass es da diesmal einfach auf einem Niveau passiert, was man, ich habe jetzt nicht in die BKRF-Archive geguckt, was man wahrscheinlich noch nicht so wahnsinnig oft gesehen hat, dass jemand vom zweiten ins dritte Jahr irgendwie 10 mehr per Game scored, dazu defensiv auf einmal ein Riesenniveau hat, ein absoluter, ja, wie gesagt, auf dem Weg zum Two-Way-Star ist. Das gab es wahrscheinlich noch nicht so wahnsinnig oft, von daher drittes oder viertes oder fünftes Jahr, scheißegal. Siakam ist most improved und ist sneaky echt eine verdammt geile Storyline.
Ja, er ist der perfekte Kandidat für diesen Titel. Also um es nur nochmal kurz zu erwähnen, er hat seine Stats im Prinzip verdoppelt, was ihn erstmal schon mal zu einem super Kandidaten macht. 17-7-3 bei einem 62er True Shooting, also wirklich absolut überragend. Er ist dazu im großen Gegensatz zu D'Angelo Russell halt einfach auch ein echter Impact-Player, was man sehen kann. Mit ihm sind die Raptors plus 10 im Net-Rating, ohne ihn minus 4. Und dann hat er auch noch eben diese Skills, die ja natürlich improved sind, weil er hat da hart dran gearbeitet, aber die wir vor allen Dingen vorher nicht gesehen haben. Also wir sehen oft Spieler wie Siakam, die in einer Rolle unfassbar effektiv sein können. Aber was wirklich jetzt voll aus dem Nichts kam, war, dass Siakam diese Entwicklung macht, als selber, also selber sich den Wurf kreieren zu können. Also er ist einer der effektivsten Driver der kompletten Liga einfach mal. Und das ist, was man so vorher nicht so gesehen hat, dass man relativ regelmäßig inzwischen bei Raptors Games sieht, wie ein Siakam einfach Coast to Coast geht und das Ding dann auch hinten entweder reinstopft oder auf der anderen Seite dann reinlegt. Also komplett unerwartet, dass er da offensiv so einen riesen Schritt macht von, ich habe eigentlich fast alle meiner Field Goals assisted, zu die Hälfte kreiere ich mir inzwischen selber. Das ist einfach der Grund, warum an ihm natürlich kein Weg dran vorbeigeht.
Absolut, vor allem, wenn du dir mal ins Gedächtnis rufst, was letztes Jahr in den Playoffs passiert ist, wo man wirklich das Gefühl hatte, das ist Andre Roberson 2.0 oder wie auch immer, jemand, den du draußen
hast. Ja, so reiner Verteidiger, ja.
20 Sekunden stehen lässt und wenn die Possession darin endet, dass Pascal Siakam einen 15 Feet uncontested Wurf bekommt, dann machst du das halt, ist halt scheißegal, weil er trifft ihn eh nicht, denn so war es im letzten Jahr zumindest, was alles, was von draußen anging, irgendwie betroffen hat. Das ist dieses Jahr anders, hat jetzt einen halbwegs verlässlichen Dreier, der schießt ihn jetzt auch nicht irgendwie lights out, aber mit 35% auf jeden Fall so, dass sie ihn da nicht mehr stehen lässt. Völlig anderes Selbstverständnis, ein völlig anderes Selbstbewusstsein. Also so ein bisschen so ähnlich wie so ein Schritt, den Otto Porter vor ein paar Jahren gemacht hat, wo du gemerkt hast, auf einmal klickt da irgendwas im Kopf und er traut sich das selber zu und hat nicht mehr diese Angst vor der eigenen Courage, wenn man so will. Und wunderschöne Storyline bei Siakam. Von daher hochgradig verdient der Most Improved Player. Und wir haben nur noch den Defensive Player of the Year offen. Und da bin ich sehr gespannt, ob bei dir Giannis Antetokounmpo wirklich hier mit 2 Trophäen rausgeht. Spoiler Alert, bei mir tut er das, aber ich habe mich ein bisschen
dran.
Bei mir tut er das tatsächlich.
Das ist ein harter Spoiler, den kannst du doch nicht einfach so raushauen.
Ja klar, muss er einfach machen. Manche Dinge müssen raus, das ist wie mit der guten Morgenwurst. Also das muss einfach, oh Gott. Also um auch nochmal kurz zurückzuspulen. Vor ein paar Wochen, als wir das gemacht haben, habe ich absolut subjektiv und eigentlich eher aus Gründen, dass ich da jemanden reinwerfen wollte, den ich einfach gerne Mark Miles Turner reingeworfen als meinen damals Defensive Player of the Year. Ich habe auch das mit einem Disclaimer versehen, dass wenn das mein echtes Vote wäre, ich da mehr Mühe reinlegen würde und nicht Miles Turner wählen würde. Aber mittlerweile nach wie vor, Miles Turner führt die Liga an Blocks an, also ist er der beste Verteidiger. Ist eigentlich relativ simpel, müssen wir nicht drum rumreden. Nein, aber natürlich sind es für mich am Ende 2 Jungs, zwischen denen ich mich wirklich entschieden habe, aber auch da ist mein Ballot relativ lang. Also am Ende war es bei mir ein Cointoss zwischen Rudy Gobert und Giannis, habe mich dann am Ende für Gianni entschieden. Verschiedene Gründe gibt es für beide. Also auch da würde ich sagen, den Case gibt es für beide. Für Miles Turner gibt es ihn nicht wirklich, auch wenn es eine schöne Geschichte ist. So die Pacers, das zweitbeste Defense der Liga. Er ist da ein sehr wichtiger Faktor, aber bei weitem nicht so wichtig, wie es Gobert für die drittbeste Defense der Liga, zumindest Defensive Rating mäßig ist, und wie es Gianni für die beste Defense der Liga ist. Was ich bei Gianni am Ende irgendwie wichtiger und wertvoller fand als bei Gobert, sind verschiedene Dinge und ist auch ein kleines bisschen Eye-Test, wenn man das so will. Wir haben immer mal wieder drüber geredet, dass defensive Metriken, insbesondere individuelle defensive Metriken, massive Flaws haben und sehr, sehr schwer zu lesen sind. Trotzdem gilt, wenn jemand in nahezu allen Metriken defensiv sehr, sehr weit vorne ist, dann ist auch das nicht komplett unaussagekräftig. Wenn ich im Defensive Rating individuell, in Win-Shares, im Defensive Box Plus Minus überall sehr, sehr gut bin, heißt das nicht, dass ich der beste Defender der Liga bin, aber es heißt definitiv, dass ich ein elitärer Verteidiger bin. Natürlich haben verschiedene Metriken verschiedene Rechenarten und bevorteilen verschiedene Spielertypen mehr als andere, das gehört alles mit dazu. Dass Gianni ein elitärer Verteidiger ist dieses Jahr, dafür muss man halt 5 Bucks-Spiele gesehen haben, dann sieht man das. Was ich an seiner Defense dieses Jahr so geil finde, ist so ein bisschen LeBron-esque. Er ist sehr, sehr viel am Freelancen. Er kann im Prinzip mehr oder weniger jede Position verteidigen und er ist einfach wahnsinnig aktiv. So, das siehst du auch im Boxscore an so banalen Dingen wie Steals, Blocks, Deflections, Loose Balls, Recovered, ist er überall extrem weit vorne. Und er ist mit der Grund, wenn nicht gerade der Hauptgrund, dass die Bucks sehr, sehr wenig gute Shots erlauben. Wenn du within 5 feet quasi guckst, wer da in der Liga die wenigsten Shots erlaubt, dann sind es die Bucks und das ist etwas, was du willst. Du willst möglichst wenig gute Looks am Rim zulassen. Da sind die Bucks sehr, sehr gut. Das liegt auch an einem Gianni, der immer irgendwie da ist und der einfach auch gut verteidigt, wenn er eigentlich nicht gut in Position ist. Also wie oft sieht man das, dass Gianni eigentlich ein bisschen pennt, eigentlich nicht richtig gut die Rotation läuft, am Ende dann doch da ist mit seinen 6 Meter langen Armen und einen miesen Chase-Down-Block darunter legt, wo er vorher eigentlich einen Fehler macht, aber den wahnsinnig gut kompensieren kann. Also diese aktive Freelance-Defense finde ich einfach absolut großartig. Sie sind die beste Defense der Liga, zumindest wenn man da den Numbers traut. Und Rudy ist für mich dieses Jahr nicht ganz so furchteinflößend wie sonst. Ich kann das nicht wirklich in Zahlen legen. Wenn du irgendwie an Defensive Field Goal Percentage Allowed guckst, also was schießen deine Gegner gegen dich in individuellen Matchups, da kannst du flippen, wie du willst, oder sind sie alle überragend. Aber bei Rudy fehlt mir so ein bisschen dieses, dieses absolute Killergehen, was er die letzten Jahre hatte, dieses, ich traue mich nicht, selbst wenn ich am Perimeter meinen Gegner geschlagen habe, ich traue mich nicht richtig mit Mut zu ziehen, weil da ein Rudy Gobert steht. Das ist immer noch in Teilen so, es ist nicht mehr ganz auf dem krassen Niveau so, wie es das vielleicht mittlerweile bei mir gefühlt bei einem Jani ist. Das ist viel, viel gefühlt, ich kann ja jetzt nicht irgendwelche Metriken hinlegen und sagen, so ist es, das ist bei Defense schwierig, das ist auch ein bisschen Eye-Test. Das hat für mich am Ende dazu geführt, dass ich Jani vorne habe und ihm tatsächlich dieses Jahr 2 fucking Awards geben würde, ja.
Ich bin ganz ehrlich, ich hatte auch lange überlegt und war kurz davor, Giannis zu nehmen, aber gerade jetzt, wie du über Rudy gerade geredet hast, muss ich fast sagen, bin ich jetzt noch mehr gefestigt zu sagen, nein, es ist nicht Giannis, es ist Rudy Gobert, weil ich sehe das komplett anders tatsächlich, also gerade auch nochmal den letzten Punkt, ist einfach eine ganz andere Nummer, den du für mich auch gar nicht vergleichen kannst. Also was Giannis als Verteidiger so großartig macht, sind andere Dinge, das ist halt dieser Hybridstatus, auf den ich gleich nochmal eingehen werde, aber jetzt nochmal zu dem Punkt, Giannis potenziell furchteinflößend, das ist ja eine ganz andere Sache, so. Bei Rudy ist es nach wie vor so und da bin ich wie gesagt anderer Meinung, für mich ist er nach wie vor der angsteinflößendste Verteidiger unterm Korb, er ist auch noch genauso gut wie vorher und er ist vor allen Dingen für mich und das geht meiner Meinung nach nur eher unter, weil die Jazz so mal wieder slow gestartet ist und sie eigentlich nicht so gut waren, ey, aber frag mal Jazz-Fans und ich bin einer davon, was ist der Hauptgrund, warum die Jazz überhaupt wieder in dieser Position sind, warum sie jetzt noch eine Chance haben auf Homecourt und sich da super zu positionieren, da werden alle sagen, das ist Rudy Goberts Defense, Mann. Weil der einfach immer noch dieser Anker ist und diesem Team damit so viel Stabilität gibt und einfach dieser Status, die defensive Identität ist Rudy Gobert. Also zumindest hängt sie damit sehr, sehr hochprozentig zusammen, dass man einfach diesen Anker hat. Das ist bei einem Giannis anders so, aber da ist für mich der große Vergleich. Und Giannis ist ja eher jemand, er ist jetzt nicht in dem Sinne angsteinflößend, oh, er steht unterm Korb, ich habe Schiss abzuschließen. Bei Giannis ist er eher so dieses, hä, wo kam der denn jetzt auf einmal her? So, ich habe ihn nicht gesehen und auf einmal ist er da und pinnt mein Layup gegen das Backboard. Also das ist eher das Krasse bei ihm. Aber Rudy, und da ziehe ich so ein bisschen die Parallele zum tatsächlich Bodybuilding, also da ist es wirklich so, wenn du Mr. Olympia mal so ein bisschen vergleichst historisch, da ist es eigentlich so und Rudy Gobert ist der Titelverteidiger, wenn der amtierende Mr. Olympia niemanden im Feld hat, keinen Kontrahenten, der klar besser ist als er selber, wird er im Zweifel immer seinen Titel behalten. Das ist auch ein bisschen im Boxen so, wenn im Boxen ein Kampf über 12 Runden geht, wird im Zweifel immer der Titelverteidiger dann diese Punktentscheidung bekommen. Und das ist für mich ein super Vergleich. Ich finde, es ist wahnsinnig close, aber Giannis Case ist für mich nicht stark genug, um Rudy den Titel wegzunehmen, weil er immer noch genauso gut ist und er ist einfach scheiße gut. Er hat in der letzten Saison den Titel zurecht geholt, obwohl er nur 60 Spiele gemacht hat. Diese Saison hat er komplett absolviert und hat für mich in dem Sinne den Titel fast sogar noch mehr verdient. Kurz zu Giannis natürlich, warum ich ihn fast genommen hätte, ist halt der große Faktor, Rudy hat halt noch einen ganz großen Schwachpunkt in seinem defensiven Game. Und das ist, dass er am Perimeter wirklich eine Liability ist. Das lässt sich auch statistisch belegen. Unter vielen, vielen Rim-Protectern gehört er mit zu den schlechtesten, wenn es darum geht, dass er tatsächlich mal den Switch bekommt und mal gegen einen Dreier verteidigen muss. Da ist er einfach schwach. Und wahrscheinlich wird er das nie bekommen, aber das kompensiert er einfach dadurch, dass er, ja, für mich der mit Abstand beste Interior-Verteidiger in der kompletten Liga ist. Giannis ist halt der andere Case, deswegen Hybrid. Er ist der kompletteste Verteidiger. So, viele sagen und sehen da auch eher einen Paul George in der Top 3, der bei mir nicht in der Top 3 ist, und sagen, ja, im Gegensatz zu Giannis muss Paul George Nacht für Nacht den besten oder den talentiertesten Offensivspieler des Gegners verteidigen. Das macht Giannis nicht. Giannis verteidigt gerne mal einen Marcus Morris oder einen, ja, ich wollte gerade sagen, Ersan Ilyasova, wenn er nicht in seinem eigenen Typ ist, aber eher so ein Team ist, aber so in diesen Spielertyp, verteidigt Giannis off, macht dann aber genau das, was du meinst, als Freelancer, als dieser Hybrid, er kann den Rim protecten, er kann Weakside, Helpside Blocks holen, er kann auch natürlich am Perimeter sehr, sehr effektiv verteidigen und das macht ihn so großartig. Und der Case ist dann natürlich, dass die Bucks, ja, vielleicht die beste Defense der Liga sind und das macht ihn für mich zu dem Platz 2, aber muss ich sagen, reicht mir nicht, um Rudy da vom Thron zu stoßen.
Also ich bin komplett bei dir und habe das vielleicht falsch ausgedrückt. Der beste Interior Defender und der furchteinflößendste, wenn es darum geht, wirklich im Drive zum Rim zu ziehen und dann da Angst zu haben, dass da ein absoluter Rim Protector, ein Monster steht und dich abräumt, der ist selbstverständlich bei einem Rudy Gobert ungleich höher als bei einem Jani. Ich meine, dass er, ich kann das schwer in Worte fassen, also Rudy ist dieses Jahr elitär gut. Und ich finde 100%, man kann ihn wählen und macht damit rein gar nichts falsch. Ich würde Jani wählen, weil ich das Gefühl habe, dass Rudy so ein bisschen dieser allerletzte Killerinstinkt in Phasen zumindest fehlt. In den letzten Wochen ist er wieder der Grund, warum die Jazz da wieder von hinten das Feld aufrollen, wieder ein bisschen langsam Saisonstart kompensieren. Und weiß Gott, will niemand Rudy Gobert in der Zone stehen haben, wenn du ziehst. Also das darf man jetzt auch nicht zu krass verstehen. Ich habe nur ein bisschen dieses Gefühl, dass diese absolute Angst, die Gegenspieler da haben, die ist nicht mehr ganz auf dem Niveau, wie sie für mich dieses Jahr bei einem Jani ist. In einer völlig anderen Art und Weise, weil natürlich geht es nicht darum, dass du da irgendwie mit dem Drive draußen jemanden schlägst und Jani dann da steht in Position und dich wegräumt. Das ist nicht sein Game. Aber genau das, was du meinst, dieses auf einmal ist er da, du hast ihn nicht wirklich gesehen, so ähnlich wie es ein LeBron in Phasen auch gemacht hat und du fragst dich, wo kommt er jetzt eigentlich gerade her, wo kommen diese Krakenarme her, warum ist mein Ding jetzt schon wieder weg, geil, warum ist mein Ding jetzt schon wieder weg, ist auch geil, aber wo kommen diese Hände her, ich kann es nicht verstehen, so, ob das fair ist, das nur Jani zuzuordnen oder ob die Bucks da auch einfach geile Defensive Schemes hinlegen und er da in einer sehr luxuriösen Rolle ist, weil du natürlich völlig recht hast, er ist jetzt nicht derjenige, der jeden Abend 1-on-1 Kevin Durant und Co. verteidigt, sondern er darf sich auch mal ausruhen auf irgendwie in der Stretch vor, wo er nicht viel machen muss und dann aber eben seine Körner schonen kann, um dann da zu sein. Das ist bei einem Gobert ein bisschen was anderes. Ich finde gerade dieses Versatile unglaublich wertvoll, weil Giannis einfach unabhängig davon, was er offensiv macht, auch der perfekte Verteidiger ist für das, was die Bucks defensiv spielen wollen. Das ist ein Rudy Gobert natürlich auch. Der hat ein Problem, wenn es ans Perimeter geht, da muss er nicht unbedingt hin. Am Ende ist es gehupfig gesprungen. So, du kannst einen Case für beide machen. Ich bewerte, glaube ich, Rudy ein bisschen schlechter als du dieses Jahr, ob zu Recht oder zu Unrecht, keine Ahnung, wahrscheinlich am Ende zu Unrecht. Lirum Larum, bei mir ist es Jani. Ich finde, man kann da für beide sein Vote abgeben, ohne viel falsch gemacht zu haben. Dritten kann man, finde ich, nicht ins Feld führen, auch einen Paul George nicht, wobei der bei mir wahrscheinlich sogar Platz 3 wäre im Gegensatz zu dir. Ist ein bisschen schwer zu sagen. Für mich ist bei Jani so ein bisschen dieses Draymond-Ding aus dem letzten Jahr, der ist einfach verdammt nochmal überall und du fragst dich, wo der herkommt, diese Krakenarme, der verteidigt eine 1, in der nächsten Possession eine 5, dann switcht er 3-mal. Vielleicht bewerte ich das ein bisschen höher als du, der dann eher Richtung, wer ist der defensive Monster-Anker einer unglaublich guten Defense,
ja, wie Rudy Gobert ist. Es ist aber auch zugegebenermaßen ein bisschen schwierig, weil ich glaube, also was Giannis Case vielleicht meiner Meinung nach ein bisschen überbewertet macht, ist, dass viele auf die Bucks gucken, die in der Vergangenheit kein defensiv gutes Team waren und jetzt sagen, wow, Giannis macht das wirklich auch wieder single-handedly und macht das komplett alleine und einfach mit seiner überragenden Präsenz und wie der Staubsauger, wenn einer wieder einen Fehler macht, dann ist er da und kompensiert. Und das ist für mich ein bisschen überbewertet, weil jetzt Coach Bud natürlich, und deswegen ist er der Coach of the Year, erstmal ein System etabliert hat, dass die Bucks wesentlich besser, was die Bucks wesentlich besser umsetzen können. Und für mich geht da zu sehr unter, dass die Bucks auch einfach gute Verteidiger im Team haben. Also rein analytisch gesehen, wenn du jetzt, und das ist auch nochmal der Punkt, warum Statistiken natürlich so gefährlich sind beim Defensive Player of the Year, ey, du kannst einen Case dafür machen, dass Brook Lopez eine wahnsinnig gute Defensivsaison spielt. Ja. Eric Bledsoe ist weit bekannt dafür, dass er ein guter Verteidiger ist. Und Malcolm Brogdon ist ein super Verteidiger. Und Chris Middleton ist definitiv ein überdurchschnittlicher Verteidiger. Die Bucks haben viele von diesen Leuten und die es ihm auch erst erlauben, genau diese Rolle zu spielen als Freelancer in der Defense, genau wie es LeBron jahrelang gemacht hat. Und was für mich immer der Hauptcase war, warum LeBron defensiv so unfassbar wertvoll ist, das macht Giannis gerade. Aber da ist für mich dieser klare Unterschied zu Identität, Rudy Gobert. Wir haben einfach einen Anker und können mehr oder weniger alles darum stellen. Natürlich haben die Jazz auch viele, viele gute Verteidiger. Und auch nochmal ein Shoutout an Joe Ingles, der, glaube ich, tatsächlich Platz 1 in individuellem Defensive Rating gerade ist. Wie viel Wert da jetzt wirklich bei ist, aber natürlich haben die Jazz auch gute Verteidiger. Aber für mich da auch nochmal der Punkt mit diesem ganzen statistischen Kram. Mein Platz 3, nämlich nicht Paul George, was glaube ich auch viel überraschen wird. Du hast gesagt, du würdest ihn jetzt damit reinnehmen. Ich weiß es nicht. Für mich ist es ein kleines bisschen overrated, der Case. Er war im letzten Jahr definitiv overrated, in diesem Jahr ist der Case stärker. Aber ich bin inzwischen immer mehr dabei, dass Big Man immer den, also richtig, richtig gute Big-Man-Verteidiger oder Hybrid-Verteidiger, wie es auch in Draymond Green ist, einen größeren defensiven Impact fürs Team haben werden als ein reiner Perimeter-Verteidiger, weil Paul George, was ihn so großartig macht, ist der Two-Way-Faktor, aber den bewerten wir hier nicht. Es geht um den Defensive Player of the Year und für mich reicht es da nicht. Für mich geht auch bei den Thunder viel zu sehr unter, dass die einfach ein unfassbar starkes Defensivteam sind und Paul George natürlich ja davon auch profitiert, dass er viele gute Jungs dazu hat. Du kannst jetzt anfangen mit Deflections und Steals, wo er ganz weit vorne ist. Ey, aber ganz ehrlich, wer führt die Liga an Deflections und Steals an? Das ist nicht Paul George, Westbrook, das ist James Harden. Ist er deswegen der Defensive Player of the Year? Selbstverständlich nicht. Ist Paul George ein guter Verteidiger im Perimeter? Und kann er Lockdown D in einem Isolation-Play machen? 100%. Aber macht ihn das wertvoller als ein Rudy Gobert, ein Giannis Antetokounmpo? Für mich absolut gar nicht, weil das ist auch einfach ein Paul-George-Ding. Unterm Korb ist er relativ soft, das hört sich hart an, aber auch defensiv kannst du ihn da nicht mehr, ja zumindest auf höherem Level, nicht mehr komplett gebrauchen. Und da ziehe ich dann die Grenze und sage und beantworte mir die Frage dann einfach selbst, wen will ich lieber haben, wenn ich ein GM bin, wenn ich sage, ey, defensive Identität, um wen möchte ich die irgendwie bilden? Ist das ein Paul George als potenziell elitärer Perimeter-Verteidiger oder ist das ein Joel Embiid als elitärer Interior-Verteidiger? Und dann habe ich mir das selber beantwortet, wie gesagt, und habe gesagt, nein, mein Platz 3 ist Joel Embiid. Und da geht für mich auch wirklich oft unter, weil viele auch gerne eher über sein offensives Skillset reden, was der Typ für ein Biest unterm Korb ist. Also ähnlich wie Arne Thegen unterm Korb räumt der Mann da einfach auf. Das ist statistisch auch belegbar. Embiid hat unterm Korb einen ähnlichen Impact für sein Team, wie es ein Rudy Gobert hat. Er hat auch eine riesen Schwachstelle immer noch am Perimeter und Embiid ist auch noch extrem roh. Er ist noch nicht fertig, er macht immer noch viele, viele Fehler, hat auch nicht die perfekten Instinkte und ist auch nicht bei jeder Rotation da. Aber trotzdem ist dieser Impact unterm Korb für die Sixers wichtiger als die Qualitäten, die Paul George als Perimeter-Verteidiger mitbringt. Und deswegen habe ich mich da so entschieden.
Finde ich geil. Ich glaube, über das Thema so rein, unabhängig von jetzt diesen beiden Personalien, sondern was bewertet man höher, ist es dann der elitäre Perimeter-Verteidiger, weil das nun mal auch ein Case für sich hat, zu sagen, du hast jemanden, den du Nacht für Nacht gegen einen LeBron, einen Kevin Durant, einen was weiß ich stellen kannst, weil nach wie vor ja irgendwie so die absoluten Megastars der Liga tendenziell vom Flügel kommen in der Regel. Also auch das hat natürlich einen riesigen Wert für sich. Ich glaube, über das Thema, was man höher bewertet, kannst du 75 Essays schreiben und bist am Ende wahrscheinlich trotzdem noch nicht da angekommen, wo du sein willst. Also das ist auch irgendwo in Teilen eine Philosophiefrage, eine Frage von, wie du überhaupt verteidigen willst. In einem Vakuum ist es wahrscheinlich einfacher, um einen Rudy Gobert zu bauen, als um einen, weiß ich nicht, einen Paul George, wie auch immer. Das ist für mich dann irgendwie eher so eine Grundsatzdiskussion als eine zwischen den beiden. Bei mir auf Platz 3 wäre es ein Paul George, ganz knapp vor dem von dir zitierten Embiid. Ich würde dann einfach aus Sympathiegründen in meinem imaginären Ballett tatsächlich mal als Turner auf die 5 werfen, damit er ein bisschen Liebe kriegt. Ansonsten die üblichen Verdächtigen. Selbst ein Draymond, der irgendwie dieses Jahr offensichtlich am Coasten ist, gehört da trotzdem mit rein als Unicorn unter den Verteidigern und noch 3-4 andere Namen. Also ist auch
schon. Holiday müsstest du erwähnen, wenn die Pelicans nicht so scheiße wären.
Absolut.
Der wäre auch nochmal ein Thema, wenn wir die All-NBA-Teams heute machen würden. Das machen wir nicht. Das ist ein kleiner Teaser. Das werden wir dann in der, ja, vielleicht nächsten Episode machen oder vielleicht sogar komplett nach der Saison. Weil Arne meinte schon im kurzen, eigentlich immer nicht vorhandenen Vorgespräch, meinte er, dass er sich das gerne aufsparen würde, weil da bei ihm zumindest sich noch was tun könnte.
Ja, ist noch offen bei
mir. Ich bin mir da nicht so sicher, aber zumindest auch im Third Team und da ist Jrue Holiday ein Thema und wie man das Ganze bewertet, habe ich da zumindest noch einen Spot, der für mich Stand jetzt noch nicht final besetzt ist. Also von daher finde ich es auch vernünftig, dass wir da ehrlich und vernünftig bleiben und sagen, komm, wir warten lieber nochmal die eine Woche oder die zwei und dann sparen wir uns das auf.
Finde ich geil, da gibt es für mich echt noch ein paar Personalien, die ein bisschen wackeln. Ich habe mein Team eigentlich mehr oder weniger oder meine Teams mehr oder weniger zu Papier gebracht, aber da gibt es echt noch ein paar Fragezeichen, wo im Gegensatz zu den Awards bei mir die letzten 10 Spiele schon noch ein bisschen was bewirken können und das Pendel in die eine oder andere Richtung schwingen können. Von daher holen wir das zu gegebener Zeit nach und sind durch mit den Awards. Gefühlte 7 Stunden, ich bin leer gesaugt wie sonst wer. Aber stabil, wir sind uns nicht bei allem einig. Geil, wir waren uns nicht bei jedem einig, das finde ich gut.
Ja, das ist auf jeden Fall super und jetzt haben wir hinten raus nochmal ein kleines Highlight. Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher, wie gut es funktioniert, weil Blinker links ist so ein Upper, also dann bist du wirklich vom Puls her wahrscheinlich so auf gefühlten 134 Ruhepuls und dann danach zu sagen, ach übrigens, die Episode ist vorbei, obwohl wir haben ja noch
Kaffeeklatsch haben wir noch, ja.
Was die Folge auch wieder gefährlich Richtung 2 Stunden bringt. Ja. Dafür, dass wir heute schon viel zu spät angefangen haben und schon längst fertig sein wollten. Naja, es ist, wie es ist. Also kommt jetzt Blinker links. Ich lasse einfach mal den Einspieler laufen. Dann müssen wir, glaube ich, nicht mehr erklären, weil wir es vorher schon gemacht haben, was passiert. Kannst du gerne machen und dann geht's los. Also erstmal der Einspieler Blinker links.
Das wird nicht erklärt.
Immer wieder schön. Also, Arne, wie gesagt, der Einspieler ist eine Minute, beziehungsweise die Hintergrundmucke, eine Minute 52. Das solltest du nicht ausschöpfen, das ist auf jeden Fall das Ziel. 10 Fragen kommen, ich lasse die Mucke laufen, Blinker links, los geht's.
Oh, ich bin so aufgeregt.
Brooklyn steht Kopf. Nach dem epischen Comeback gegen die Kings, inklusive 27 Punkte im 4. von D'Angelo Russell, loben die Nets-Fans ihren jungen Star in den Himmel. Aber sollten die Nets ihm einen Max-Vertrag geben?
Nein, auf gar keinen Fall.
Welches Team wird die große Überraschung der Postseason sein?
Die Toronto Raptors.
Wer ist am Ende die größte Enttäuschung?
Die Boston Celtics.
Wenn die Golden State Warriors nicht den Titel holen, wer wird Finals MVP?
James Harden.
Oha. Seit LeBrons Abgang bei den Heat steckt Miami im tiefen Sumpf des Mittelmaßes fest. Was fehlt, ist ein neuer Star. Und genau das ist die Frage, wer wird der nächste große Star der Heat-Franchise?
Heieiei, ich hoffe, es werden viele. Ah, Anthony Davis. Oh Gott, warum?
Wenn Kevin Durant nicht bei den Warriors bleibt und nicht zu den Knicks geht, heuert er bei welchem Team an?
Es geht nach Hause zu den OKC.
Trae Young, DeAndre Ayton, Marvin Bagley. Wer wird die beste Karriere hinlegen?
Trae Young.
Wenn du ein GM wärst und Andre Drummond als Free Agent signen müsstest, wie viele Millionen pro Jahr wärst du bereit, mit gutem Gewissen auszugeben?
16.
Von 1 bis 10, wie enttäuscht bist du von der Rookie-Season von Wendell Carter Jr.?
7,5.
LeBron James ist 34 und nach 11 Jahren in Folge wird seine First-Team-All-NBA-Streak wohl leider reißen. Wie alt ist LeBron, wenn er beim Thema All-NBA erstmalig wieder leer ausgehen wird?
Ach, mindestens 38.
Das war's. 10 Fragen, ach, stabil. Wir haben auf jeden Fall durchgebracht. Mindestens 38.
Ja, ich glaube, dass er noch 3-4 Jahre...
Glatte 38?
38, er wird 38 sein. Er wird noch ein paar Jahre und das wird also die große Storyline der nächsten 37, Saison.
Dreimal traust du ihm noch All-NBA zu und danach ist Schluss.
Ja, also wenn du mich gefragt hättest, wenn eine der Fragen gewesen wäre, was die große Storyline der nächsten Saison, der nächsten, weiß ich nicht, ja, Regular Season oder überhaupt, die große Storyline im nächsten Jahr wird sein, fuck, haben wir einen Fehler gemacht, dass wir LeBron abgeschrieben haben. Das wird die ganz große Geschichte im nächsten Jahr sein, weil der Cat zurückkommen wird. Und ja, er ist dieses Jahr, gibt es kein Szenario, in dem First Team All-NBA gerechtfertigt ist, müssen wir nicht drüber sprechen. Ja. Aber die drei Teams selbstverständlich und ich glaube, wir werden uns noch wundern, was der Cat auch im hohen Alter noch für ein Basketball spielen wird. Wahrscheinlich einen deutlich anderen als jetzt. Wir werden nicht mehr dieses massiv körperliche Game in 3-4 Jahren sehen. Aber genau das, was wir schon immer mal thematisiert haben, diesen Point Forward, dieses Playmaking, wenn er seinen Shot weiter verbessert, da müssen wir nicht drüber reden. Der Kerl wird auf jeden Fall noch mindestens 3 Jahre massiv in der Konversation All-NBA sein. Von daher 38 fühlt sich für mich absolut richtig an, ja.
Und ich gehe natürlich aufs Over und sage 42.
Völlig zu Recht.
Ey, it ain't over till it's over. Das hat schon der gute Lenny Kravitz gesagt. Und ja, never doubt LeBron
Legende.
James ist Punkt 2, den ich damit reinnehme. Also es gibt für mich 4 Themen, über die ich noch reden will. Also im Durchschnitt sehr, sehr stabile Antworten. Einmal hast du auf jeden Fall mit Anthony Davis bei Miami. Das werden wir gleich noch aufgreifen.
Ich habe geblankt.
Fangen wir direkt mit Punkt 1 an. Also wir sind uns einig, D'Angelo Russell, Max-Vertrag.
Nein.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, werden die Nets daran vorbeikommen? Also,
nein.
Sie haben mit Sean Marks einen super GM, der in den letzten Jahren wahnsinnige Arbeit geleistet hat. Aber meinst du wirklich, sie kriegen ihn überzeugt und gleichzeitig ihn irgendwie an Bord zu bleiben, dass sie unter einem Max-Vertrag ihn weiterhalten können?
Nö, also wenn die Frage gewesen wäre, werden die Nets ihm einen Max-Vertrag geben, wäre meine Antwort ja gewesen. Sollten sie einen geben, ist meine Antwort nein. Aber ich glaube tatsächlich, du kommst nicht dran vorbei. So. Und vielleicht ist er dann trotzdem tradebar in 1-2-3 Jahren, wenn es nicht so richtig geil funktioniert. Ich glaube, du musst es als Netzorganisation gerade machen. Vielleicht fühlt sich das nicht mega geil an.
Das auch.
Aber es ist ja immer eine Frage der Alternativen. So, was willst du denn machen?
Ja, das ist immer das Ding. Das ist ein Thema für wirklich für einen anderen Podcast. Werden wir vor allem auch im nächsten Podcast haben, weil von der Liga aus wird immer so argumentiert, Mensch, die ganzen Max-Verträge und Supermax führt dazu, dass die kleinen Franchises ihre Stars behalten können. Aber auch im Fall D'Angelo Russell wird es mal wieder ein Kandidat sein, dass dieser Max-Vertrag sich hinten raus, dass der wirklich noch bestraft werden könnte. Ein anderes Thema wird in der nächsten Episode, sollte Bradley Beal All-NBA Third Team bekommen, könnte der einen Supermax unterschreiben und fast 50 Millionen pro Jahr bekommen am Ende seines Vertrags. Ob das die richtige Idee ist, ist auch wieder eine andere Frage. Aber gehen wir weiter. Noch ein paar andere Punkte. Anthony Davis bei Miami. Wissen wir, glaube ich, beide, das wird nicht passieren.
Es war Wunschdenken. Reines Wunschdenken. Also ich möchte ich will wieder einen großen Superstar bei den Heat haben. Mann, ich liebe Miami. Ich liebe Eric Spoelstra. Ich liebe Pat Riley. Ich liebe diese Kultur bei den Heat. Und die haben einfach mal wieder jemanden verdient. So. Also Dwayne Wade, sorry, ist jetzt aber auch nur schon ein paar Jahre echt weit raus aus seiner Prime. Ein Dragic, ein Whiteside waren nie die Kaliber, die Miami, die Franchise, die Umgebung da verdient hat. Von daher sollen sie einen fucking großen Namen bekommen. Natürlich werden es nicht die A-Level-Free Agents sein. Die wirst du nicht bekommen. Sie haben sich capmäßig nur auch so ein bisschen verbaut in den letzten Jahren, haben da viele ja, mittelmäßige Verträge rausgegeben, die in der Summe sie halbwegs unflexibel machen. Das ist alles so ein bisschen schwierig. Natürlich wird Anthony Davis kein Heat werden, weil er vermutlich dann doch hinten raus, glaube ich, ein Laker werden wird. Unabhängig davon wird er nicht bei den Heat landen. Aber ey, diese Rubrik, Mann, die, meine Gehirnzellen sind nicht schnell genug. Es ist Samstagmittag, da kann ich nicht nachdenken. Wer ist nochmal Free Agent? Dann hast du ja schon, dann bist du ja schon raus. Also da musst du ja einfach impulsiv machen.
Und mein Gott, also sollte sich Anthony Davis gegen die Lakers entscheiden, und ich glaube, gegen die Pelicans hat er sich schon längst entschieden.
Ja, zu Recht.
Wer weiß, also die Heat hätten rein theoretisch da auch die Option, ja, also Trade-Paket nicht unbedingt schnüren, aber vielleicht als Free-Agent-Destination sind die Heat ja immer interessant, und deswegen auch die große Frage. Eigentlich muss das das Ziel sein. Also eine ganz heiße Bold-Prediction ist für mich ein Kandidat, den ich da perspektivisch irgendwann sehen könnte, Ben Simmons. Ben Simmons als Gesicht der Miami Heat. Weil die 76ers irgendwann feststellen werden, es funktioniert doch nicht ganz so, wie wir uns das vorstellen. Vielleicht wird er da nicht ewig bleiben. Und dann.
Ich glaube, dass Jimmy der nächste große Free Agent bei den Heat
werden wird. Das ist halt für alle Teams die Downside-Lösung.
Und das wäre zu schön.
Ach komm, wenn wir
halt
keine
Schnauze,
nehmen wir halt Jimmy.
Die Downside-Lösung. Also wirklich.
Ist doch immer so, auch bei den Lakers. Scheiße, wenn wir keinen bekommen, na gut, dann nehmen wir halt Jimmy Butler. Also tut mir leid, ist dein Lieblingsspieler. Aber es ist leider so.
Ja, es ist ja auch in Ordnung. Aber wenn das die Lösung ist, auf die es hinausläuft, wenn Jimmy Butler bei den Heat der nächste Franchise-Player wird, dann wirst du mich schwer masturbieren durch Hamburg laufen sehen. Also das ist völlig
da kannst
in Ordnung.
Du das geile Jersey holen. Dieses schöne Throwback-Jersey, ja, Miami Vice mit Jimmy Butler hinten drauf.
Ja.
Das ist natürlich ganz geil.
Zwei Brainfuck-Antworten
hatte
ich.
Eine große Frage
noch.
Hatte ich noch. Ja. Was hatten wir nochmal?
Ich habe mir einmal selbst widersprochen.
16 Millionen pro Jahr.
Ja, die fühlen sich für mich okay an.
Ja?
Alles, was drüber hinausgeht, finde ich schwierig. Ja, 16 bin ich bereit. Gerade aus den letzten Wochen. Ich finde, er hat da wieder so ein bisschen... hat sich wieder ein bisschen rehabilitiert, was seinen dann doch mittelmäßigen Ruf zuletzt anging. Bei dem Niveau, wo sich der Cap hin entwickelt, wenn er dein drittbestbezahlter Spieler ist, dann habe ich damit kein Problem. Das ist für
16 Millionen ist halt dann eigentlich so ein Vertrag, ey, wenn es schlecht läuft, kriegt Jay Crowder den auch nochmal, wenn er zumindest, wenn die Zeit zurückdrehst und zwei Jahre jünger. Hast du schon recht, das ist wahrscheinlich eine vernünftige Sache. Überraschenderweise habe ich Andre Drummond auch teilweise in Defensive Player of the Year Conversations gesehen, und das verstehe ich gar nicht. Genauso wenig, wie dass ich bei Most Improved Player auch schon wieder Zach LaVine gelesen habe. Ne?
Also ja, habe ich auch ein paar Mal
gelesen. Könnte ich durchdrehen, naja.
Ja, ansonsten eines muss ich noch einfangen, da habe ich auf jeden Fall im Eifer des Gefechts mich ein bisschen widersprochen, weil ich James Harden als Finals MVP gesehen habe, weil für mich tatsächlich die Rockets... Ja. Ja, die Rockets sind einfach das Team, was für mich am dichtesten bei den Warriors ist. So, trotz der Bucks, trotz allem, was ich im Osten Schönes sehe, und auch wenn ich glaube, dass die Raptors als positive Überraschung, damit meine ich, dass die Raptors für mich in die Finals einziehen. Und wenn du mich fragst, wie die Finals ausgehen, glaube ich, dass die Raptors gegen die Warriors ihnen echt einen guten, unterschätzt guten Kampf bieten werden und natürlich am Ende verlieren werden. Deswegen sind sie für mich die positive Überraschung. Finals MVP hätte man dann natürlich auch einem Kawhi irgendwie, wenn man davon ausgeht, dass die Raptors vielleicht sogar gewinnen, keine Ahnung, aber für mich sind nach wie vor die Rockets das Team, was am ehesten eine Chance hat, irgendwie den Titel zu gewinnen, wenn es nicht die Warriors sind, weil sie für mich dichter dran sind als die Bucks, dichter dran als die Raptors und auch als die Sixers und die Celtics und alles, was da aus dem Osten irgendwie so kommen kann. Deswegen ist es dann logischerweise irgendwie James Harden, gehe ich davon aus, dass passiert. Im Zweifel nicht, aber die sind halt für mich dann doch das Team, was einfach mal so ein bisschen mathematisch den richtigen Tag erwischen kann. So, und dann sind es halt mal zwei, drei dicke Games in einer Serie und auf einmal stehst du wieder da, dass du nur noch zwei aus, nur noch in Anführungsstrichen, aber vielleicht nur zwei aus drei gewinnen musst, und irgendwie kann man sich das einreden, dass die Rockets dann eine Chance haben. Dann wäre es Harden, von daher war das meine sehr unbefriedigende Antwort auf die Frage.
Ja, also ich war natürlich sehr überrascht, dass nicht direkt instantan einfach Giannis Antetokounmpo kam, aber muss man auch fast sagen,
die Bucks gewinnen bei mir den Osten nicht.
Ich hab's ja eben gesagt. Ich meine, der Junge hat noch nie eine Playoff-Serie gewonnen. Er wird wahrscheinlich, zumindest in unseren Büchern, MVP. Aber ja, das ist schon eigentlich so, wenn du dir nach drei Monaten so Sportpause mal dann direkt vornimmst, die 15 Kilometer einfach mal zu laufen. So, ne? Das ist einfach nicht so leicht. Und auch für Giannis wird's nicht so leicht, ja.
Absolut. Wie gesagt, bei mir gewinnen die Raptors den Osten und dann erübrigt sich das. Aber ja, ich bin gespannt, wie diese ganzen Kommentare so altern.
Das werden wir natürlich in den Playoff-Previews dann ausgiebig durchdiskutieren, wer jetzt der Favorit im Osten ist und so weiter. Und spätestens, wenn dann hoffentlich auch die Raptors gegen die Bucks spielen, da freue ich mich immer noch drauf, dann ja, werden das auf jeden Fall schöne Episoden vorher. Aber das war's auf jeden Fall. Shoutout an dich für die stabile Leistung bei Blinker Links. Ich hoffe, unseren Hörern hat es wie immer gefallen. Und jetzt natürlich direkt die Überleitung. Ich hoffe übrigens, dass ich ein Einspiel am Start habe. Ich befürchte
ja, das
nicht.
Ich auch.
Muss ich im Nachhinein, glaube ich, reinschneiden. Kommt jetzt noch unsere Off-Topic-Rubrik als Ausleitung dieses Podcasts.
Oh, das ist traurig, dass wir den hinten reinschließen müssen, dass du den hinten reinschneiden musst. Das tut mir weh, weil der mich jetzt wirklich eigentlich emotional perfekt vorbereitet hätte auf diese Rubrik Kaffeeklatsch mit Tegli und Fünkli. Wie läuft diese Rubrik ab? Ich habe dem guten Dirk in diesem Fall drei Headlines vorbereitet, die ich so in der Welt der Öffentlichkeit irgendwie aufgeschnappt habe in den letzten Tagen. Dirk kriegt nur die Headline präsentiert und muss sich dann eine der drei aussuchen. Und über das Thema, was dahinter steht, werden wir dann 2 bis 15 Minuten reden, je nachdem, wie viel wir dazu beizutragen haben. Es kann wild werden, es kann deprimierend werden, es kann in jede Richtung gehen. Ich bin sehr, sehr gespannt, für was du dich entscheidest, mein Lieber.
Ja gut, dann machen wir jetzt kurz Pause für den Einspieler. So, was haben wir denn heute? Michaela Schäfer hat sich schon wieder den Busen vergrößern lassen?
Tegli, komm mal her. Dann musst du dir anhören. Die eine, die hat sich wieder den Busen...
Junge, ich hab dir schon 100 Mal gesagt, dass du mich in meinem freien Tag in Ruhe lassen sollst. Was ist daran so schwer?
Kaffeeklatsch mit Tegli und Fünkli.
Ja, Wolleck, auch das ein sensationeller Einspieler, also Chapeau, Klack, an dich. Wir legen los, 3 Headlines habe ich dir heute vorbereitet. Ich bin, wie gesagt, sehr, sehr gespannt und gebe schon mal ein halbes Shoutout an Franzi raus. Die war in der Vorbereitung, saß sie neben mir und hat mir wertvolle Kommentare geben können, weil sie sich in dieser Welt besser auskennt als ich. Kein großes Geheimnis. Headline Nummer 1. Skandal bei Germany's Next Topmodel. Jasmin schlägt Lena blutig. Das ist Nummer 1. Nummer 2. Gesang statt Schmerzmittel. So soll die royale Geburt ablaufen. Das ist Nummer 2.
Ach du meine Güte.
Headline Nummer 3. Der goldene Handschuh. Fatih Akins Frauenmörder im Suff. Das ist die 3. Und deine Aufgabe ist es, mir zu sagen, über was du reden möchtest. Der Skandal bei GNTM. Die royale Geburt mit Gesang statt Schmerzmitteln. Oder der goldene Handschuh. Sensationeller Film, der gerade so ein bisschen durch die Gazetten geistert.
Ach, oh, es ist immer wieder verdammt hart. Also ich glaube, dass Thema 2 raus ist. Mit Megan. Der Royal Wedding, Gesang und so weiter. Ach nee, das müssen wir nicht machen. Und bei 1 und 2 bin ich jetzt wirklich schon wieder, boah, das ist so eng beieinander. Ich glaube, wir müssen die gute alte IGVS-Münze entscheiden.
Also. Dann würde ich aber sagen, Kopf ist auf jeden Fall der goldene Handschuh der Frauenmörder. Das liegt in der Natur der Sache.
Okay. Dann, großes Problem ist natürlich, dass ich keine Münze am Start habe. Also ich muss kurz eine holen. Ich bin gleich wieder da.
Ist das traurig. Die gute alte IGVS-Münze, ich weiß gar nicht, wann sie das letzte Mal zum Einsatz kam. Die hat schon, ich glaube, die hat schon MVP-Awards entschieden und mit Sicherheit die ein oder andere halbwegs wichtige Entscheidung. Also vielleicht sollten wir mal eine pressen lassen. Also wenn unter euch draußen da ein Münzpresser, gibt es sowas? Gibt es Münzpresser? Ich glaube, es gibt's. Falls unter den Hörern ein Münzpresser ist, ich hätte verdammt gerne eine tatsächlich echte IGVS-Digi. Bist du wieder da? Stell dir das mal vor. Wir machen eine Münze, die auf einer Seite mich hat und auf der anderen Seite dich. Und das ist die ultimative 50-50-Cointoss-Münze. Immer wenn wir uns nicht zwischen zwei Dingen entscheiden können, wird das Ding geschnipst und wir haben die Lösung. Wir haben das Ergebnis. Bitte. Oh, er ist nicht wieder da. Oh Gott, ist das traurig.
Oh, hast du jetzt die ganze Zeit geredet? Ich schneide das eh weg.
Oder nein, ich hab richtig wichtige Sachen besprochen mit dir. Du warst nur nicht da. Achso. Meine Petition war dir. Ja, hörst du einfach im Nachhinein an. Oh Mann, ey.
Ja, mache ich eventuell. So, jetzt gucken wir mal. Ich habe mir eine Münze geholt und ja, der Moment, wenn du feststellst, die Patreon-Spenden laufen so schlecht, dass du mit der 10-Cent-Münze entscheiden musst. Also das ist traurig, aber gut. Ist jetzt
lass
halt
fliegen
so.
den Hobel.
Also Kopf war der Suffschläger oder der Suffmörder.
Ja. Der goldene Handschuh.
Und Zahl ist Germany's Next Topmodel. Ich bin gespannt. Ja. Zack. Oh, das war nix. Versuch Nummer 2. Oh, das war auch nix.
Oh Gott, ist das trist.
Weg. Die Münze ist weg.
Ich werf mal eben eine Münze. 8 Minuten später.
So, dritter Versuch.
Was kann denn so schwer daran sein, eine Münze zu werfen?
Jetzt haben wir es. Also, die Entscheidung. Es ist Kopf.
Es ist Kopf.
Der Suffmörder. Okay.
Es ist der Suffmörder. Ich weiß nicht, inwieweit du im Thema bist. Du kommst ja nun auch nicht, leider Gottes, aus dem wunderschönen Hamburg, beziehungsweise lebst nicht hier, bist genauso wie ich nicht genau hier in Hamburg groß geworden. Das ist eine Geschichte, die in den 70er Jahren Hamburg erschüttert. Das ist meine erste Frage, bevor ich richtig viel erzähle. Sagt dir das irgendwas, der goldene Handschuh? Bist du irgendwie im Thema?
Nee, also das Einzige, was ich wirklich kenne, deutsche Historie, was Mörder angeht, ist der gute alte Görde-Mörder, weil der direkt aus meiner Heimat kommt.
Okay, dann bist du ja wirklich komplett raus. Also, worum geht es? Woran hattet ihr liegen? Es geht um den goldenen Handschuh. Das ist ein Kinofilm, der aktuell tatsächlich durch die Programmkinos und auch durch die größeren Kinos dieser Nation, zumindest hier in Norddeutschland, geistert. Namentlich der goldene Handschuh oder zum goldenen Handschuh. Ich weiß gar nicht genau, wie der Film heißt. Worum geht es? Es geht um die Geschichte von Fritz Honka, der in den 70er Jahren hier im wunderschönen Hamburg gelebt hat. Und eine sehr, ja, triste, ganz, ganz triste, schmerzvolle Personalie war jemand, der es nicht leicht hatte, kam aus dem guten alten Leipzig. Der Vater war, glaube ich, noch so irgendwie ehemaliger KZ-Insasse, also das war noch die Generation. Und der Honka war halt jemand, war komplett, also war am Schielen, war echt eine gescheiterte Persönlichkeit, hat gesoffen bis zum geht nicht mehr, hat hier in Hamburg in so einer Ein-Personen-Bude ganz, ganz trist gelebt, den ganzen Tag eigentlich damit verbracht, ein bisschen zu arbeiten und sich abends wirklich das Resthirn wegzusaufen und zwar wirklich komplett. Also was der Kerl berühmt gemacht hat, ist Fanta Korn, also das ist das Getränk, mit dem Fritz Honka berühmt geworden ist, wirklich den guten alten Oldesloher Korn mit Fanta hat er sich reingejagt. Und ist eben eine seiner Stammkneipen, will ich gar nicht sagen, aber eine seiner Stammlokalitäten, in der Mann jeden Abend mehr oder weniger bis in die Pucken versackt ist, ist eben der goldene Handschuh. Befindet sich hier in Hamburg am Hamburger Berg, so eine Seitenstraße vom Kiez, und ist eine absolut schäbige Bar, die vor allem dafür berühmt ist, abgesehen von diesem Film, der jetzt da entstanden ist, und ein Buch vorher und so weiter und so fort, dass sie nur eine Stunde am Tag zu hat. Also die hat wirklich 23 Stunden auf, in der einen Stunde wird schnell geputzt und dann geht's wieder rein. Und dann kannst du da saufen bis zum geht nicht mehr. Das ist wirklich die Geschichte. Da werden die Jalousien vorgezogen, da wird alles zugemacht, damit die Gäste nicht mitbekommen, dass draußen schon Tag ist oder noch Tag ist oder was auch immer, sondern möglichst drin bleiben und so viel wie möglich trinken. Und da sitzen wirklich nur absolut existenziell gescheiterte Persönlichkeiten drin. Ich war selber noch nie drin, hab's immer mal vorgehabt, so irgendwie aus Interesse tatsächlich mal reinzugehen. Hab's dann nie gemacht. So, was ist passiert in den 70ern? Fritz Honka, wie gesagt, war ganz massiv am Schielen, also war jetzt nicht irgendwie körperlich und seelisch behindert, aber auch nicht weit weg davon. Echt so ein ganz, ganz tragischer Fall, der sich da jeden Abend umgeschossen hat. Was passiert im Handschuh? Du lernst Leute kennen, relativ viele Prostituierte aus Hamburg haben sich da immer angefunden, die dann für einen schmalen Taler mit dir nach Hause sind oder wahlweise einfach für drei Fanta Korn mit dir nach Hause sind. Also wirklich ganz, 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 ganz finstere Gegend. So, Honka hat relativ regelmäßig welche davon mit nach Hause genommen und ist dann in den Wochen in den 70ern zum Serienmörder geworden, hat wirklich vier von diesen Frauen umgebracht und zwar aufs Übelste. Also meistens irgendwie, eine hat er mit einer Kornflasche erschlagen und dann irgendwie zu Tode stranguliert. Eine andere hat er, glaube ich, so lange mit dem Kopf auf den Tisch geschlagen, bis sie am Ende des Tages tot war. Alles im Suff, also im Nachhinein hat sich tatsächlich rausgestellt, dass der Kerl teilweise bei diesen Verbrechen und bei den Morden oder Totschlagen waren die meisten davon im Nachgang über 4 Promille gehabt hat, was also wirklich schon eine Benchmark ist, so, wo man erstmal hinkommen muss. Diese ganze Geschichte, die ich dir gleich noch detailliert ein bisschen erzählen will, ist Heinz Strunk, den wirst du, glaube ich, nicht kennen, aber eine Legende. Doch, ja, Heinz Strunk, ne? Kennst du? Oh, sehr gut. Hamburger Legende, der wirklich einfach ein fantastischer Typ ist, hat irgendwann ein Buch darüber geschrieben, was so halb witzig und halb tragisch ist, und hat darüber echt einen Roman geschrieben, der relativ erfolgreich war, wurde, glaube ich, auch auf der Buchmesse irgendwie ausgezeichnet, keine Ahnung. Und dieses Jahr hat eben Fatih Akin, den man, glaube ich, als Hamburger zumindest auch kennt, schon den ein oder anderen Soul Kitchen, war, glaube ich, sein erfolgreichster Film, also ein paar echt gute Filme gemacht, hat dieses Buch verfilmt, wozu es auch ein Hörbuch auf Spotify gibt, also das absolute Hörempfehlung, weil das Heinz Strunk selber einspricht und das ist per se schon mal lustig, hat diesen Film verfilmt oder dieses Buch verfilmt und ich habe diesen Film Anfang der Woche, ich glaube am Dienstag waren wir im Kino geguckt, der ist FSK 18, das heißt schon ein bisschen was, also um das zu bekommen, muss man schon halbwegs explizit sein und ich bin wirklich nach wie vor, ich bin schockiert von diesem Film. Es ist wirklich so, dass ich, wenn ich daran denke, läuft es mir kalt den Rücken runter. Also du hast wahrscheinlich nicht vor, ihn zu gucken. Ich weiß gar nicht, wie du zu solchen Filmen stehst. Und das wäre eigentlich meine erste Frage an dich. Ist das was dich interessiert? Also solche Geschichten, bist du da irgendwie involviert oder hältst du dich da komplett raus?
Also jetzt interessiert es mich definitiv. Also ich fand allgemein so eine Case, dass ich gab jetzt, glaube ich, bei Netflix letztens auch wieder die so Mini-Doku über den Fall Ted Bundy. Und das ist schon verrückt. Also ich meine, was Suffmörder angeht, bin ich gleich nochmal gespannt, was du so für Details vielleicht mal ausplaudern kannst, was jetzt da der akute Grund, vielleicht abgesehen vom Suff war, worum es da eskaliert ist, aber das ist schon einmal krass, das mitzubekommen.
Der akute Grund war im Prinzip in den meisten Fällen, dass er sich irgendwie nicht respektiert gefühlt hat und er, glaube ich, jemand ist, der grundsätzlich wahrscheinlich ein Problem mit sowas hatte. Also was dieser Film macht, ist quasi, dass er dir erstmal die tragische Seite von ihm zeigt und das, wie es dazu gekommen ist und erstmal so narrativ dazu, dich dazu bringt, mit ihm zumindest in Teilen ein bisschen zu sympathisieren, auch wenn er wahnsinnig eklig ist und du ihn eigentlich kaum angucken kannst. Also da hat das Maskenbild aus einem wirklich halbwegs gut aussehenden Schauspieler etwas Unfassbares geschaffen. Das ist echt, also das kribbelt nach wie vor, wenn ich daran denke. Was die Geschichte der Morde ist, da will ich jetzt auch nicht zu viel spoilern, was er im Prinzip im Nachgang gemacht hat, und das ist das eigentlich Faszinierende, wie diese Morde aufgeklärt wurden, weil das Wesen dieser Geschichten war, dass niemand diese Frauen vermisst hat, weil das im Prinzip mehr oder weniger nicht existente, ohne das irgendwie werten zu meinen, Personen waren, die keiner wirklich vermisst hat, die halt dann abends nicht wie sonst immer im Handschuh saßen, bis sie da besoffen eingepennt sind. Und man nie wirklich, die hatten keinen Job, sie hatten keine Familie, die hatten kein Umfeld, die wurden nicht so richtig vermisst. Und wenn, dann wurden sie einmal vermisst gemeldet, aber es hat auch keinen so richtig gewundert. So, wenn in den 70ern in Hamburg irgendeine bekannte Prostituierte irgendwann mal verschwindet, dann ist das irgendwie schon eine Nachricht wert, aber es ist jetzt auch nicht so, dass du da wahnsinnig viele Ansatzpunkte hättest, um da irgendwie Ermittlungen zu tätigen und so weiter und so fort. Er wusste dann nach den Morden jeweils nicht, was er jetzt machen soll, hat dann irgendwann versucht, die eine wollte er, die erste, die er umgebracht hat, echt so ein bisschen im Affekt, also sofern man das im Affekt machen kann, die wollte er irgendwie runterbringen aus seiner Wohnung, hat dann festgestellt, ist zu schwer. Was machst du? Ja, sägst du die halt in Stücke. So, ist ja relativ logisch, also sägst du die komplett auseinander. Und so beginnt tatsächlich auch dieser Film, ohne das so 100% explizit zu zeigen, aber das Audioerlebnis ist sehr explizit und das ist das, was ich eigentlich schlimmer fand. Du siehst es nicht, aber dein Hirn spielt halt komplett Rodeo, ne? Und du kannst es dir vorstellen, du kannst nicht weghören, weil wer kann schon weghören? Weggucken ist irgendwie relativ easy, weghören ist halbwegs schwierig und das trifft dich echt so bis ins Mark und das ist irgendwie, das zieht sich so durch diesen Film, dass deine eigene Fantasie da so angeregt wird und dieses sehr explizite dich total mitnimmt, vor allem wenn du dich dann hier auskennst in Hamburg und das alles irgendwie siehst und erkennst. Am Ende hat er in der Regel dann die Frauen wirklich in Stücke geschnitten, den Hals ab, die Beine ab, die Arme ab, die Ohren ab, die Zunge raus und hat sie bei sich in der Wohnung. Teilweise hat er irgendwie ein paar Teile weggebracht, teilweise aber auch einfach bei sich in so Dachluken in der Wohnung versteckt und dann so Duftbäume raufgeworfen. In der Hoffnung, dass das Verwesen dadurch irgendwie gestoppt werden könnte. Und das hat logischerweise nicht so wahnsinnig lange funktioniert. Ist auf jeden Fall eine unglaubliche Geschichte und echt eine Empfehlung, sich diesen Film anzugucken. Wobei ich ihn jetzt eigentlich für alle gespoilert habe. Also jetzt ist eigentlich auch egal.
Klasse. Das haben
jetzt
wir
muss man
geschafft.
Ihn eigentlich auch. Die Geschichte kennt man eigentlich. Also die weiß man im Vorfeld. Aber es ist wirklich dieses, du siehst es nicht, aber du hörst es. Und das ist eigentlich viel schlimmer, als es zu sehen.
Ja, mit der also die Psyche der Mörder, das ist ja wirklich eine ganz interessante Thematik. Ich glaube, da gab es auch ebenfalls bei Netflix gab es da eine schöne Serie zu, die ich auch geguckt habe, die ihr, glaube ich, auch mal empfohlen habt, Mindhunter.
Hast du?
Eigentlich genau darum ging, halt wirklich die Psyche dieser Mörder zu analysieren und dann halt auch das natürlich zu nutzen, um dann in Zukunft vielleicht bessere Chancen zu haben, diese Jungs zu finden. Aber also das ist immer so ein großer Punkt, was, glaube ich, für so ja normale Menschen halt, ich meine, dass aus dem Affekt mal sowas passiert, ich meine, da reden wir da nicht von Mord, da reden wir von Totschlag, das kannst du ja nachgucken an Zahlen, wie oft das passiert in Deutschland, das kann schon mal passieren, aber ich glaube, der Fall, wo es bei halt den meisten natürlich aussetzt, komplett, also wirklich noch nicht mal, dass man sich da annähernd in irgendeine Situation reinfühlen kann, ist dann dieser Part so, ich zerstückel jetzt eine Leiche, aber da würde ich wirklich gerne mal wissen, aus der Psyche, ist dieser Moment, also natürlich auch dieser krasse Moment, der wahrscheinlich, abgesehen davon, es ist wirklich jemand, der hat schon Serienkiller im tiefen zweistelligen Bereich da einfach Erfahrung gesammelt, dass dieser Tötungsmoment bei vielen dazu führt an der Psyche, dass du sagst, so, das ist jetzt vorbei, das ist jetzt für mich, aber dann auch einfach vielleicht einfach ein Gegenstand, dass ich das machen kann, weil ich glaube, bei uns ist das so, mein Gott, ey. Also das wäre das Letzte, worauf ich kommen würde, da noch dann irgendwie das dann auseinanderzunehmen, zerstückeln und irgendwie sonst was, aber das finde ich verrückt, dieser Geschichte.
Ich glaube, das ist so diese völlige Entmenschlichung davon, dich davon komplett zu trennen, geistig, sofern das irgendwie ein aktiver Akt ist und zu sagen, okay, das jetzt ist es so, jetzt muss ich irgendwie gucken, dass ich damit durchkomme. Und der effektivste Weg ist, dass ich das in möglichst kleinen Teilen mache und die irgendwo wegtue, damit sie nicht gefunden werden, weil eine andere Lösung habe ich nicht. Also ich glaube, sich mit dieser Psyche zu beschäftigen, ich meine, nicht umsonst ist das irgendwie eine Wissenschaft für sich, wo sich viele, viele Menschen über Jahrzehnte mit beschäftigen und irgendwie, früher wollte ich ja tatsächlich Profiler werden, ne? Also das war immer mein insgeheimer Berufswunsch, weil ich irgendwie allgemein so Psychologie einfach wahnsinnig interessant finde und das dann mit so Kriminologie zu verbinden, stelle ich mir unglaublich großartig vor. Meine absolute Highlight-Buchserie, die ich jemals in meinem Leben gelesen habe, geht um unter anderem einen Profiler, der da die Hauptperson ist, also Tony Hill, Dr. Tony Hill, sensationelle Bücher von Val McDermott geschrieben, falls das jemand lesen will, bin da nicht profitbeteiligt. unfassbar. Also dieses sich reindenken, so empathiemäßig, absolut next level in die Denkweise eines anderen Menschen und daraus dann Rückschlüsse zu ziehen, was könnte der eventuell als nächstes machen, wie tickt der, wie denkt der, was sind Verhaltensmuster und warum und so, finde ich unglaublich spannend, wenn jemand das wirklich kann. Also das ist, finde ich, absolut, absolut abgefahren, weil ich weiß gar nicht, warum ich das nicht weiter verfolgt habe. Ich glaube, man wird ein bisschen komisch angeguckt, wenn man mit 16, 17, 18 aus der Schule kommt und sagt, so Papa, ich werde Profiler. Das ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig, so ein bisschen ungreifbar.
Ja, also ich finde diese ganze Thematik auch unfassbar spannend. Also allgemein, ich bin ja auch ein großer Verfechter von, erstmal natürlich Grundsatz Nummer 1, kein Mensch wird dumm geboren, aber was viele immer unterschätzen, ist, glaube ich, wenn man dann so eine Leute sieht und irgendwelche kranken Serienmörder, denkt man immer so, das sind Aliens oder so, und ja, das ist dann halt irgendeine Anomalie der Natur, sowas gibt's, aber die kommen ja dann irgendwann weg, dann ist wieder gut. Nein, das sind auch ganz normale Menschen, die einfach, jeder von uns hat gewisse charakteristische Merkmale und in seiner Psyche einfach Geschichten, so Triggerpunkte, die Schwächen sind, die ausgelöst werden können und dann zu Reaktionen führen, die vielleicht nicht ganz optimal sind und die auch jeder von uns dann im Nachhinein sagen würde, ja, das ist halt so eine kleine Charakterschwäche von uns. Charakterschwäche sagt man dann ganz oft, und bei aus vielen Faktoren einfach der, ja, das Upbringing, also wie man sein, das soziale Leben, wie das in den letzten Jahrzehnten und so weiter gekommen ist, ob du viel lieber erfahren hast oder nicht, kann das dann bei Menschen dazu führen, dass sowas passiert. Also das finde ich ganz, ganz verrückt, und jeder von uns, der da relativ stabil ist, kann nur gesegnet sein, dass wir da ein bisschen mehr Glück hatten, und ja.
Auf jeden Fall, also ich meine, nicht ohne Grund haben irgendwie fast alle Serienmörder, die man so kennt im Sinne von irgendwie aus Geschichten oder Erzählungen, dann irgendwie doch ziemlich viele Gemeinsamkeiten, was die Sozialisation angeht. Irgendwelche traumatischen Ereignisse, Erlebnisse, ob das dann irgendwie körperliche oder seelische Gewalt oder was auch immer waren, was nicht heißt, dass aus jedem, der das erfährt, später jemand wird, der sich auch so verhält, aber fast jeder, der sich später so verhält, hat sowas in seiner Vergangenheit. Also das zeigt ja schon, dass niemand auf die Welt kommt und irgendwie prädeterminiert ist, dass das ein Serienmörder wird, sondern das hat halt wahnsinnig viele Einflüsse, und die meisten davon mit Sicherheit irgendwie in der Sozialisation, in der Art, wie du groß wirst, was du für Erfahrungen hast im jungen Erwachsenenalter und im Kindesalter. Das ist halt so die Zeit, die wahnsinnig prägend ist. Und wenn du da Tag für Tag, Woche für Woche irgendwie traumatisiert wirst, auf was für einer Ebene, dann glaube ich, kann man sich nur so am Rande vorstellen, was das mit einem macht, und dass man da wahrscheinlich nicht als gefestigte, stabile Person irgendwann wieder rausgeht. Und das ist, um nochmal den Dreh zu diesem Film zu bekommen, das wird nicht so explizit gezeigt, was in seiner Kindheit passiert ist, aber wenn man sich so mit der Biografie von ihm ein bisschen beschäftigt, dann ist das auch da dieses typische Muster, was da früher passiert sein muss, damit jemand später so wird. Also was muss überhaupt mit jemandem passiert sein, damit du 7 Tage die Woche in der Kneipe sitzt und dich bis 4 Promille mit Korn voll jagst, bis du irgendwie nicht mehr wirklich denken kannst und nur noch ins Bett kannst, und das machst du dann irgendwie 5, 6, 7, 8 Tage die Woche. 8 Tage die Woche vor allem. Das machst du 8 Tage die Woche. Das sagt ja schon relativ viel. Und wenn das dann noch irgendwie dazu führt, dass du dann später auch noch irgendwie diese Totschlag- und Mordsituation hast, muss man sich ja mal so vorstellen, was da wird, nie, um Gottes Willen, rechtfertigt das das nicht, ne? Aber vieles ist halt zumindest irgendwie zu erklären mit so Kindheitsgeschichten. Also absolut faszinierend und auf jeden Fall Empfehlung, das Buch zu lesen. Das habe ich vor 2, 3 Jahren mal gelesen. Den Podcast zu hören, sensationell. Und wer es aushält, auf jeden Fall auch den Film zu gucken. Ist harter Tobak, aber lässt einen auf jeden Fall zumindest irgendwie bewegt zurück, auf welcher Ebene auch immer. Also teilweise ekeln, teilweise irgendwie schockiert und weiß ich was, aber ist auf jeden Fall ein Film, den man nicht so schnell vergisst. Und das finde ich eigentlich immer ein gutes Zeichen für einen Film.
Ja, also ich finde das eine ganz wichtige Geschichte. Ich finde es immer gut, also sich damit auseinanderzusetzen, das einfach konfrontationsmäßig einfach auch mal anzunehmen und dann ja, vielleicht auch sich auch mal Gedanken zu machen. Thema Empathie, jetzt nicht unbedingt, dass man Empathie mit irgendwelchen Killern haben muss, aber zumindest, dass du irgendwie nachvollziehen kannst, wie funktioniert so eine ganze Geschichte überhaupt, was ist da passieren. Und ich meine, ganz großes Thema, also ich weiß jetzt nicht, wie es in dem Film ist, du meinst jetzt hier Schielen, dies und das, heißt ja nicht unbedingt was, aber und hier, naja, teilweise schon vielleicht ein bisschen vom Verhalten her Richtung Behinderung, aber wir sehen es ja immer wieder, auch Thema Ted Bundy, die meisten Serienkiller sind halt einfach auch schwer intelligent, weil es erstmal nicht leicht ist, mehrere Menschen umzubringen, ohne dass du erwischt wirst. Bei dir in dem Film ist es jetzt ein ganz besonderes Beispiel, weil es verhältnismäßig einfach war, weil das halt nicht Leute waren, die sozial so integriert sind überall, dass es groß aufgefallen ist. Aber das ist der nächste Punkt. Also der durchschnittliche Serienkiller, der zu den größten Stories gehört, hat uns wahrscheinlich in IQ-Punkten ein bisschen was voraus.
Ist vermutlich so. Ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt so. Damit können wir es dann ja hinten raus mit einem absoluten Upper wieder abbinden. Also es tut mir leid, dass das jetzt so deprimierend geendet ist. Aber du hast dich dafür entschieden. Die Münze hat entschieden. Was willst du machen?
Ja, also es wurde definitiv nicht so klamaukig, aber hatten wir auch schon mal in der IGFS-Historie schon 1, 2 Mal. Das ist auch mal ein bisschen ernst wurde bei Kaffeeklatsch hinten raus irgendwie. Ist immer überraschend, aber muss auch mal sein. Also gab viele Höhen, gab ein Tief am Ende. Das
ist mir damit hinterlassen wir euch jetzt in der völligen Lethargie in den Abend.
Also guckt euch das an und dann denkt mal eine Woche über euer Leben nach. Nein, Quatsch. Nur noch mal ganz kurz zu dem Thema Facko. Also das hat mich wirklich überrascht, habe ich noch nie gehört. Mit hier Korn Fanta, weil bei uns war es tatsächlich, also ähnlich hier wie damals Beschattung und hier Überwachung, KGB war halt bei uns die korngelbe Brause. Also Facko habe ich noch nie gehört.
Ich habe KGB, also korngelbe Brause kenne ich gar nicht. Aber Facko ist auch, glaube ich, erst hat so eine kleine Renaissance bekommen durch diesen Film oder durch das Buch damals, weil das dadurch wieder so ein bisschen den Weg in die Öffentlichkeit gefunden hat. Ich glaube, dass das echt in vielen von diesen, gerade bei uns in Hamburg, in diesen schäbigen Kiezlokalen, das hat schon ziemlich Alltag ist, weil es halt saugünstig, ne? Kaufst so eine Billo-Fanta, irgend so ein, keine Ahnung, wie die alle heißen, so ein Fake-Ding, so eine Flasche Oldsloher Korn oder was auch immer die da trinken. Kostet so auch nur 4 Euro, keine Ahnung.
Der Klare für 3.
Ja, ja, irgendwie so. Und dann, dann schießt er damit halt irgendwie los, ne? Also irgendwie, Facko, das klingt schon so eklig. Und was ich, also.
Es ist aber nicht schlecht. Fall, und mein großer Case ist, Korn ist besser als Wodka. Also bevor, wenn ich die Wahl habe und ich trinke eigentlich keine kurze, und das ist eigentlich auch meine große Empfehlung, er ist normal, ich richte mich jetzt nicht an die 18-, 19-Jährigen unter euch, da ist es halt so, da haust du dir mal mit Shots mal die Hucke voll und dann kotzt du dich komplett aus, das nimmt jeder mal mit, also ob das jetzt jeder mitnimmt, ist die Frage, aber viele nehmen das, glaube ich, mit. Ich würde aber jetzt sagen, wenn ich die Wahl habe zwischen einem Korn-Kurzen und einem Wodka-Kurzen, würde ich immer den Korn nehmen.
Finde ich interessant, weil ich würde definitiv mich umdrehen und gehen, weil ich keins von beidem trinken kann. Das ist einfach, also
ja, beides ist übel.
Das kann mir doch also auch niemand erzählen, Cholera, dass das definitiv jemandem schmeckt. Also es sei denn, man kommt irgendwie so ganz stereotyp.
Es gibt auch keinen guten
Russland.
Wodka. Immer dieses, doch, der doch, ist 37 doch. Mal destilliert. Nein, schmeckt immer scheiße.
Es gibt schlechten auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es guten gibt, aber es gibt definitiv schlechten.
Ja,
und ich glaube, da merkt man schon die Unterschiede. Ja, weiß ich nicht. Nee, müsste ich auch nicht haben. Also der gute alte Pilz ist dann am Ende dann doch mehr als genug. Oder mal ein Käffchen, wobei, ach, da kann ich nicht. Oder ein Tee. Trinkt doch einfach Tee. Damit will ich euch eigentlich jetzt hier ins Wochenende entlassen. Unterschätzt, ohne Scheiß, die großen 5 unterschätzten Getränke haben wir bestimmt schon mal gemacht. Wenn ich Tee nicht dabei hatte, dann möchte ich Tee nachträglich rauflegen. Tee ist einfach überragend, Mann.
Nee, Tee ist eine Illusion. Tee denkst du, es ist voll geil, dann hast du mal kurz eine Phase, brühst dir dann mal so 2 Tage hintereinander den Tee auf und denkst so, oh, schmeckt ja eigentlich
mega
ganz
geil.
Lecker. Aber warum machst du es nicht mehr? Es ist irgendwie, nee, es ist nicht real.
Doch,
Tee ist nicht
doch.
Real. Es ist nicht unterschätzt. Zu
Tee
Recht
ist
trinkt man nicht oft genug Tee.
Unterschätzt. Unterschätzt. Tee
Nein.
ist nicht real.
Ich finde ihn auch
Glück
lecker. Aber es gibt einen Grund dafür, warum ich nicht jeden Tag Tee trinke.
Ja, und zwar? Weil er nicht real ist, oder was?
Er ist nicht real. Und damit ist die Episode beendet.
Alles klar. Dann lebe ich weiter in meiner Illusion, mein Wochenende und wünsche euch, ihr Teetrinker da draußen, Teetrinker United, ey. Meldet euch bei mir.
Ihr macht euch alle was vor.
Also wer als erstes Dirk Funk sein selbst gebastelt in Aluhut in Größe M, würde ich sagen. Wobei, nee, du hast schon einen großen Kopf.
Nee, ich habe
ne?
einen
Riesenschädel. Schon eher
XL.
Ist eher XL. Also Aluhut in XL bitte an, ich könnte deine Adresse jetzt sagen, aber schickt ihn vielleicht einfach per E-Mail an
gore2@wmt.
Ah, herrlich. Also, falls euch das Ganze hier gefallen hat, lasst uns gerne eine Bewertung auf iTunes oder in euren Podcast, Podcatcher-Apps oder wo auch immer da. Rauscht bei Facebook bei uns vorbei. Bei Facebook lohnt sich original gar nicht. Aber kommt in unserer Facebook-Diskussionsgruppe ins Gesicht von Staudemeyer vorbei. Folgt uns auf Instagram, auf Twitter und auf allen Outlets, die es noch so gibt in dieser Welt. Habt ein schönes, grusames Wochenende und bis zum nächsten Mal.